Ein herzlich willkommen zu Dropcast. Ich bin Tom und das ist auf jeden Fall nicht Julia. Und zwar haben wir Murat Ünal, der Hollywood-Türke, persönlich zu Gast heute. Er ist schön, ich freue mich, dass er hier ist, auf jeden Fall, weil wir kennen uns ja von Fred Carpet, Murat. Und es war sehr cool, mit dir da über Filme zu quatschen und über die Situation allgemein. Und schön, dich jetzt endlich mal im Podcast auch zu haben. Und ich meine, guter Moment, wenn die Kollegin nicht da ist, dich einzuladen.
Danke dir, war bei mir genauso, hat mir super Spaß gemacht. Wir sind ja auch seitdem immer im Kontakt und freue mich, heute hier sein zu dürfen. Vielen Dank.
Schön, schön, schön. Wie geht's dir allgemein? Was ist so los gerade in deiner Welt? Was macht Hollywood Türke 2?
Danke, ja, also da bin ich viel am Machen und Tun. Ich habe den First Draft geschrieben. Die Fans warten drauf, wollen ihn sehen. Ich hoffe auch, dass ich damit nochmal mehr Leute erreiche, aber es ist noch viel zu tun, gerade auch in jetzigen Zeit mit Drehen ist sehr schwer wegen den ganzen Auflagen und du weißt auch nicht, wenn morgen irgendwie da was ist. Es ist halt ein sehr riskantes Unterfangen momentan.
Ist die Crew jetzt größer theoretisch? Weil ich meine, letztes Mal war es ja relativ klein mit der Crew, da müsste es ja eigentlich ganz gut gehen mit dem Drehen, oder?
Ich weiß noch nicht, wie groß die Crew wird. Ich brauche keine große Crew, weil ich finde, man kann auch mit weniger was machen, wenn man weiß, was wichtig ist. Aber die richtigen Leute zu finden, ist das Wichtigste. Ich sage immer, lieber 5 Leute, die mit dir ziehen und den gleichen Film machen wollen, als 40 Leute, wovon dir 20 jeden Tag sagen, wie schlecht dein Film ist. Das bringt dann auch nichts. Das ist, finde ich, viel wichtiger.
Und ich habe auch gesehen, du hast jetzt auf deinem YouTube-Kanal ja diese, sag ich mal, Behind-the-Scenes-Videos oder so, die ein bisschen Dinge erklären. Das hast du schon vor langer Zeit mal ein bisschen angekündigt, dass du was machen wolltest. Läuft das Ganze schon? Du hast 3 Episoden gemacht bisher, ne? Wie oft kommt das raus? Erzähl mal ein bisschen was dazu.
Ja, genau. Also es wird meine Online-Masterclass, ein Videokurs sein, der nennt sich Filmmaking Secrets, indem ich halt zeige, wie ich Filme gemacht habe. Ich habe ja, man muss wissen, keine Filmhochschule besucht, keine Schauspielschule besucht, habe das geschafft, was 80% aller Filmhochschüler und Schauspielschüler nicht schaffen, nämlich in einem Hollywood-Major-Film von 20th Century Fox ins Kino gebracht und darin die Hauptrolle gespielt zum ersten Mal. Und wie ich das geschafft habe und wie ich den Film ins Kino gebracht habe, das will ich sozusagen verraten für alle Leute, die außerhalb des Systems kommen, die auch ohne Förderung sowas machen wollen, so wie ich, mit nur 8 Leuten, alles Anfänger. Und da habe ich einige Sachen gelernt, wo ich denke halt, die sind wichtig, aber die lernt man meines Erachtens nicht auf einer Filmhochschule, die lernt man nicht auf der Schauspielschule. Und was diese Sachen sind, das möchte ich den Leuten beibringen, gerade Leute, die rein wollen, aber keinen Zugang haben, weil du weißt ja, Schauspielschulen, Filmhochschulen sind begrenzte Plätze, nicht jeder kommt rein. Und als Beispiel, ich wurde abgelehnt von 2 Filmhochschulen damals, aber wie gesagt, ich kenne Leute, die sind da drauf gegangen, die meinten, Murat, 80% der Abgänger machen nie einen Film und damit bin ich schon mal weiter und ich glaube, es sind halt andere Sachen, die wichtig sind. Nicht, dass es schlecht ist grundsätzlich, gibt tolle Leute sicherlich, davon kommen, aber ich will den Leuten Zugang geben, die eben nicht über diesen Weg gehen können, aber auch Filme machen wollen oder Schauspieler werden wollen.
Ja, das kann ich total verstehen. Ich meine, ich hatte ein Gefühl auch, es gab einige viele oder nicht nur einige, viele Sachen sogar, die quasi Kramstudien habe ich viel Fachliches gelernt. Aber sag ich mal, diesen Schulalltag zum Beispiel, wenn es worum es geht, halt eine administrative Dinge, Elternanrufe und sowas, das lernst du ja alles nicht. Und da war ich natürlich, musste ich danach noch weiter lernen. Aber was okay war natürlich, aber es war trotzdem, man musste lernen.
So ist es. Du lernst eigentlich erst on the job, wenn du dran bist. Cameron, seine neue Masterclass, die ich unbedingt noch kaufen möchte von Masterclass, ich bin ja großer Cameron-Fan, der sagt ja zum Beispiel, you have to be on set. Du musst am Set sein. Das ist, Filme machen kannst du nicht lernen, nur in der Theorie. Du musst am Set sein, weil am Ende des Tages ist es mit Menschen umgehen. 80%, 90% ist mit Menschen und Egos umgehen.
Ja. Definitiv. Also, reden wir mal aber über ein paar Filme, die demnächst rauskommen, wo man vielleicht schon am Set ist, sogar teilweise. Und fangen wir mit den Movie News wie immer an. Und wir haben euch mitgebracht ein bisschen Polly Pocket. Polly Pocket, ich meine, unsere Generation, die kennt das noch. Ich weiß nicht gar nicht, ob das immer noch ein Ding ist in der heutigen Generation. Du hast ein Kind, weißt du das zufällig? Ist das noch ein Ding?
Wir haben ja kein Mädchen und ich glaube, selbst in der heutigen Zeit, also wäre das wahrscheinlich auch Polly Pocket immer noch wahrscheinlich tendenziell eher das Mädchen damit spielen. Meine Schwestern haben damit gespielt und ich kenne es daher und die haben es geliebt. Und insofern ist eine geile Brand, ist eine geile IP. Für sowas ist ja immer, sowas ist ganz wichtig bei Studios, bevor sie oder überhaupt Firmen, wenn sie was machen wollen. Das kennt man weltweit. Da ist eine etablierte Built-in-Audience, also kann man daraus auch mehr machen. Insofern ist es vom Business Business-Denken her ein guter Ansatz.
Ich frage mich noch, wie das umgesetzt wird. Also ich hatte die jungen Version des Polly Pocket
Okay.
Pendants. Das war irgendwie, ich hatte so eine, das war so eine grüne Schlange und die hatten so Ritter oder irgend sowas oder waren das, glaube ich, in der Art. Und die konnte so Fantasy-themed war das Ganze. Und
Okay.
das hatte ich damals, das weiß ich noch, ich bin da damals zu meiner Urgroßmutter gefahren nach Hohenmölsen im Nirgendwo, wo mein Vater herkommt. Und da hatte ich dann, habe ich da 50 Mark damals bekommen. Und das hat auch 50 Mark oder 45 Mark gekostet im Spielzeugladen, weiß ich noch. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das haben. Das war auf jeden Fall damals der Stuff. Aber
das Und genau das ist der Punkt. Du siehst, und dann sagst du auch zu deinen Eltern, Mama, Papa, ich will das sehen, falls es ins Kino kommt, weil du genau das schon hast. Es ist, ich sag nur Paw Patrol.
Ja. Das ist dein Ding bei dir zu Hause, ja?
Paw Patrol von morgens bis abends, ja, natürlich. Und man weiß dann, die Kinder wollen alles haben, was mit Paw Patrol zu tun hat. Es funktioniert super, ist ein Hammermarkt.
Sehr gut, aber zurück zu Polly Pocket, und zwar Emily in Paris Star Lily Collins, was ja auch irgendwie, übrigens, das war auch so eine Aktion, dass das nominiert war für irgendwas.
Aber gut. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe ein bisschen reingeschaut wegen meiner Freundin und das ist natürlich weibliche Zielgruppe. Ich war positiv überrascht und ich habe es nicht zu Ende geschaut, aber es war für mich mal seichte, leichte Unterhaltung und für Menschen, die abends abschalten wollen und jetzt nicht zu tiefgründige Sachen wollen, nach einem harten Arbeitstag einfach ein bisschen leicht sich berieseln lassen. Sowas muss es auch geben, finde ich auch vollkommen okay, weil das ist am Ende auch eine Audience, die bedient werden will.
Ich fand das halt nur, dass sie halt unter den besten Serien oder nominiert war und dafür andere rausgefallen sind, die Welten besser waren, deswegen ist es ein bisschen.
Du weißt doch, wie das ist. Das ist eine eigene.
Das war der Skandal der Golden Globes, glaube ich, oder so.
Ja, aber das ist Golden Globes. Du weißt ja, was Ricky Gervais über die Golden Globes sagt. Das ist, wenn du dich genug Fotos machst mit den Journalisten, dann kriegst du ja auch wie bei The Tourist deine Nominierung mit Angelina Jolie Fotos machen lassen und dann hast du ein paar Nominierungen. Also da gibt es ja so ein paar witzige Insiders dazu.
Ja, jedenfalls, soll die Hauptdarstellerin spielen in Polly Pocket und das Ganze wird von Lena Dunham, die man ja von Girls kennt zum Beispiel und anderen großen Filmen, die macht ja auch immer mehr, wird das Ganze geschrieben und directed, glaube ich, auch. Und ja, genau, beides geschrieben und directed und ja, das hört sich auf jeden Fall, könnte interessant werden, weil, wenn man ja auch denken könnte, Polly Pocket ist, sag ich mal, sehr gegendert in diesem Falle. Könnte vielleicht Lena Dunham da, die ja auch versucht natürlich gegen was zu arbeiten und sehr, sag ich mal, auf dem, sehr woke ist, wie ich es mal nennen möchte jetzt in diesem Falle, dagegen wirken. Und da bin ich gespannt, was da rauskommt. Ja.
Ja.
Dann.
Dann kommt die nächste News, ja. Also, The Harder They Fall, so ein neuer, Neo-Western, wie du so schön gesagt hast, mit einem krassen Cast. Der Trailer ist draußen und der wird rauskommen als Limited Release von Netflix produziert und dann auch kurze Zeit später oder relativ zeitnah dann auch online sein. Mhm. Wahrscheinlich für die Awards-Season, wenn man dann im Herbst das hat, dann muss man ja eine Woche in bestimmten Kinos laufen, in einer bestimmten Anzahl von Kinos im Kreis von L.A. und dann hast du sozusagen diese bist du eligible für die Academy Awards. Delroy Lindo spielt mit, Damon Wayans Jr., der genauso aussieht wie sein Vater, Idris Elba, krasser Cast, Regina King. Ich bin großer Delroy Lindo-Fan, ja. Hat in vielen meiner Lieblingsfilme mitgespielt. Bin ich gespannt. Also sieht nach einem All-Black-Cast aus. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich das so ist richtig so, sehe. So,
ja. Also der Rest wahrscheinlich nicht, aber die Hauptleute sozusagen. Ne?
Ja. Ja, noch, früher gab es immer diesen Witz, da haben sich schwarze Schauspieler mal aufgeregt, dass der erste schwarze Schauspieler stirbt immer als erstes in dem Film.
Ja.
Und wahrscheinlich ist es hier genau dann andersrum. Dann wird immer der erste weiße Schauspieler wird dann immer der erste sein, der in dem Film
stirbt. So in etwa, ja. Also ich bin wirklich gespannt, es sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Und ich meine, Idris Elba kann auch einfach krass guten Leader spielen, finde ich. Ne? Und er wirkt ja auch so. Man kennt ihn aus The Wire, wo er auch den Gangster-Boss gespielt hat und so weiter und so fort und anderen Sachen. Der macht da schon einen guten Job. Und man muss ja auch sagen, Zazie Beetz ist auch drin, unsere Deutsche in Hollywood. Sozusagen und wusstest du nicht?
Ja. Ich hatte den Namen schon mal gehört, aber ich konnte es jetzt nicht einordnen. Aber jetzt, wo du es sagst, doch irgendwie.
Die bei Deadpool drin war, da war sie auch hier in der Tour und da hat sie dann hier Hat sie denn Oma getroffen, zufällig bei einem Interview, weiß ich noch, da war ein Interview, hat sie am Alex gemacht und da habe ich einen Tag vorher oder so, und dann kam Oma nämlich vorbei und dann hat sie Oma zufällig getroffen.
Ist ja
Weil die wohnt irgendwie,
witzig.
die
Okay,
Oma wohnt,
krass.
glaube ich, in Lichtenberg oder irgendwas, oder da, ich weiß, irgendwo ist sie groß geworden da auf jeden Fall.
Ist ja krass.
Ja, aber auf jeden Fall sieht der Film sehr gut aus. Ich habe richtig viel Bock, den zu sehen. Vor allen Dingen, ich bin eigentlich nicht so der Western-Fan, aber ich versuche es immer wieder und manchmal überrascht es mich dann doch, vor allem diesen, sag ich mal, Neo-Western, die versuchen das Genre nochmal ein bisschen aufzuräumen und Dinge anders zu machen und nicht so konventionell das Ganze zu behandeln, ist genau mein Ding. Und ja, es geht halt, wie gesagt, um Idris Elba, der befreit wird aus dem Knast und dann werden einige Sachen ausgeraubt hier. Sieht gut aus.
Cool.
Dann, was auch auf jeden Fall cool aussieht, ist unser, oder beziehungsweise der erste Blick auf den neuen Pixar-Film, der im nächsten Jahr in die Kinos kommen wird. Und zwar heißt der Turning Red. Und da wird keiner rothäutig oder irgendwas, sondern es geht darum, dass ein Mädchen sich in einen Red Panda, also ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, aber die gibt's auf jeden Fall, glaube ich, im Berliner Zoo, habe ich gesehen. Ich glaube, da sind die.
Okay.
Und ja, jedenfalls verwandelt sich in eine übergroße Variante davon und das sah auch schon sehr cool aus im Sinne von, da gab es einen so ein Konzeptfoto von Concept Art und da ist sie halt super riesig, irgendwie doppelt so groß wie alle anderen, also ist total verrückt. Und es scheint ja, scheint so zu sein, dass es da ein bisschen so um Coming of Age geht, weil die ist 13 Jahre alt und sie hat irgendwie, ist halt so in dieser Übergangsphase, wo man halt noch die brave Tochter war und dann aber zum chaotischen Teenager wird und ja, und das da geht es in alle Richtungen, was Relationships angeht, dass der Körper nicht mehr genug und so weiter genug ist, also beziehungsweise die Veränderungen kommen und so weiter und so fort, ihre Interessen verändern sich und ja, das ist und dann kommt halt dazu, dass sie sich in einen riesigen roten Panda verwandelt. Und das Ganze wird directed von Domi Shi, die Person, die auch Pixars Short Bao gemacht hat, der sehr cool war, der hat mir sehr gut gefallen. Und
Den fand ich
ja,
auch gut. Den habe ich auch gesehen, ja.
genau, der kommt dann 2022 im Frühjahr wohl in die Kinos. Wie ist deine Meinung zu Pixar? Luca war ja jetzt gerade von Pixar draußen. Ich fand Luca ja richtig, also richtig gut, aber einige habe ich auch gehört, dass Pixar immer mehr so ein bisschen, dass Disney versucht, also was wirklich Disney ist, die Animation ein bisschen zu pushen und Pixar ist jetzt so, macht coole Dinge, aber ist eher so nebenbei.
Ich bin mega Fan vom alten Pixar. Das alte Pixar meinte ich, das Dreiergestirn mit Ed Catmull, der weg ist. Also die ganzen alten Gründungsmitglieder, John Lasseter, der für mich so die Seele von Pixar war.
Aber von dem darf man nichts mehr gucken. Hat er nicht Dreck am Stecken?
Jein, das ist, naja, das ist so, ne, man muss ja,
Ja,
wir wissen
vorsichtig.
alle, also er ist nicht verurteilt, er hat nicht irgendwie was, ne, er ist gegangen worden. Die Frage ist, was sind die Hintergründe? Keiner hat die wirklichen Infos. Ich kann nur eins sagen, ich bin großer Fan seiner Filme und ich fand, seitdem er weg ist, merkst du, ist der Pixar-Touch nicht mehr da. Und man muss ja wissen, dass Pixar single-handedly Disney in gewisser Weise gerettet hat und auch die Disney Animation-Sparte übernommen hat. Und dann haben sie ja auch diese Filme von denen erfolgreich gemacht. Und die haben dieses ganz besondere Management-System. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Brain Trust-Prinzip.
Ja, kenne ich mich.
Und das ist eben meiner Meinung nach der Grund gewesen, warum das so gut lief. Und da durften ja nur andere Peers, also sprich andere Filmemacher, Kritiken, Anmerkungen machen. Executives durften das nicht. Und dadurch hattest du diese klasse Filme von Pixar. Und ich merke, seitdem er weg ist, sind die neuen, die letzten Filme, die ich gesehen habe, die sind zwar alle ganz gut, aber denen fehlt dieses besondere etwas, diese letzten 10%, die den Film außergewöhnlich machen. Und das ist für mich, seitdem diese alten Leute weg sind, die nicht mehr da sind, fehlt mir das persönlich.
Okay. Ich kann schon nachvollziehen, dass sich da was geändert hat, aber ich finde es halt auch schwer, das zu trennen jetzt, ne? Ich glaube, da Disney, wie gesagt, ne, Disney und Pixar schon eng zusammen sind. Aber ich habe das Gefühl, dass sie jetzt sagen, so, ah, Pixar, ja, das geht meistens jetzt auf Disney Plus einfach raus und dann werden wir nur die Disney Animation Filme halt pushen. Was eigentlich am Ende des Tages egal ist, weil die schon sehr eng miteinander arbeiten. Ich glaube, es ist eher thematisch, was da abgearbeitet wird, was da anders ist.
Die haben halt die Pipeline voll und die Dinge müssen raus und die haben halt keine Einnahmen, da war ja alles zu und ich glaube, die opfern das alles jetzt dem Streaming-Service, der kam gerade zur richtigen Zeit. Ich persönlich finde es keine gute Taktik, weil das hat was mit dem Longtail von Filmen zu tun. Gerade auch Kinofilme, die weltweit gelaufen sind, die haben auch einen ganz anderen Wert, wenn sie nachher in der Auswertungskette nochmal woanders laufen, weltweit im Fernsehen oder so. Und Disney natürlich jetzt mit seinem weltweiten Streaming-Service sagt, vielleicht brauchen wir das alles nicht mehr, wir machen das nur noch für uns in-house und dadurch, dass wir, wie viel haben sie jetzt, 110 Millionen Subscriber, ich weiß es nicht, also die wachsen ja enorm schnell, die haben halt diese Mega-Library, dazu noch die Fox-Library und, dadurch sagen sie, wir machen jetzt nur noch Streaming first, aber ich persönlich find den Weg nicht so gut, da verpufft jetzt sehr viel, was tolle Sachen waren und mal gucken, in ein paar Jahren werden wir mehr wissen, rückblickend wahrscheinlich.
Hoffen wir es. Ja, also ich muss sagen, ich finde, also es kommt auf den Film drauf an, ne? Wer jetzt, dass die Streaming-Option schon ganz nett. Ich glaube, also wie gesagt, ich bin ein großer Fan davon. Ich glaube, ich hätte mir auch Luca im Kino angeguckt, so ist nicht.
Ich
Aber
auch. Ich finde es auch wichtig, weil du entwertest einen Film, finde ich, auch wenn er nicht exklusiv im Kino ist. Dadurch ist er für mich. Weißt du, ich kann den jederzeit anschauen. Das ist ein Klick. Aber dieser Cameron hat so schön gesagt, es ist ein exklusiver Vertrag. Du gehst für 2 Stunden ins Kino, bist im Dunkeln und wirst nicht abgelenkt durch Handy, sonst was. Du guckst dir diesen Film an. Und das ist ein ganz anderes Erlebnis, als wenn du ihn zu Hause neben tausend anderen Sachen machst, finde ich. Und diese Exklusivität
ja,
macht es ein bisschen kaputt.
ich finde, das kommt aber auf Disziplin drauf an.
Klar, aber du und ich, weißt du, die meisten. Ich mache es ja selber manchmal, wenn ich dann irgendwas schaue, dann habe ich noch mein Handy da. Das machst du nicht im Kino. Aber also, klar, es ist da und es wird bleiben. Aber ich persönlich denke auch, Exklusivität ist der Key. Und wenn du Filme nicht im Streaming zuerst zeigst, werden die Leute ins Kino gehen und sich den dort anschauen, weil du willst ja auch nicht den ganzen Tag nur zu Hause sitzen. Gerade nach 14 Monaten,
Das ist
16
richtig,
Monaten,
das ist richtig.
auch sonst müssen die Leute mal raus. Du kannst ja nicht nur zu Hause sitzen.
Nee, das ist total richtig. Aber mal abgesehen davon, also wenn es jetzt wieder zur Normalität zurückkehrt, also finde ich es jetzt nicht ganz so scheiße, wenn auch Sachen im Streaming laufen, wo ich jetzt vielleicht nicht unbedingt ins Kino gehen würde, beziehungsweise dass ich zumindest die Chance habe, mir anzugucken, wann es mir passt und nicht auf einen Plan warten muss, dass es vielleicht eine OV davon gibt, denn ist das nur am Donnerstagabend um 22:30 Uhr guckbar. Das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Da muss man natürlich gucken, was das deutsche Kino denn auch bietet, ne?
Ja, klar, natürlich.
Ja, moving on.
Ja, moving on. Shattered, neuer Action-Thriller von Luis Prieto. Der sagt mir jetzt erstmal nichts, aber oder sagt er dir was?
Nee, auch nicht.
Aber mit John Malkovich und Frank Grillo. Frank Grillo habe ich zuletzt jetzt gesehen in Boss Level. Crazy, wie der
Ich
da
fand's
aussah. Also,
super lustig. Also mir hat er richtig
ja,
gefallen,
der
Boss
Film war
Level.
witzig. Ich meine, Edge of Tomorrow hatte ich davor schon gesehen und dadurch, da war das natürlich so ein bisschen, der Film vielleicht war vorher da von der Idee, aber später umgesetzt. Und dadurch war das Thema so ein bisschen. Aber ich fand ihn trotzdem gut gemacht und war nur überwältigt, wie krass Frank Grillo da in Form war.
Ja, aber
John Malkovich.
der ist, glaube ich, die ganze Zeit schon in Form durch.
Aber so nicht.
Nachdem er diese Serie Warrior gemacht hat, nachdem war er halt
Ja.
krass in Form die ganze Zeit. Aber auch schon zu, wo er
Okay.
Crossbones war, da war er auch schon richtig buff.
Er war schon immer, aber das Level war nochmal dieses Ripped-Level, so wo ich dann, wo alle Kerle nochmal sagen, so, alter Schwede, ey, da ist nochmal, der war ja 55 oder so da. Also insofern, der sah am besten aus im höchsten Alter. Ja, also das klingt auf jeden Fall nach einem coolen Cast. Ja, ich bin gespannt. Es geht um ein Hightech-Haus, er ist ein Venture Capitalist.
Also nicht ehrlich, also wir müssen sagen, Cameron Monaghan, den man aus Shameless kennt hier, der auch der Rothaarige, sage ich mal
Danke, dass
jetzt.
du da bist.
Ja, der ist nämlich, der ist dieser Venture Capitalist. Chris Decker spielt er und der ist gerade frisch geschieden und hat sich dann so ein bisschen zurückgezogen in diesem Haus in Montana, was halt super Hightech ist, um sich ein bisschen physisch und emotional von der Außenwelt abzuschließen und hat jetzt da eine hübsche Frau, die, glaube ich, von Lily Krug gespielt wird, von Every Breath You Take und da lernt er die kennen und die holt ihn da so ein bisschen raus aus seiner Welt und ja, dann wird er überfallen und wird dabei verletzt, bricht sich das Bein, glaube ich, so scheint es und ja, dann fängt sie an, bei ihm einzuziehen und dann nimmt das Ganze seinen Lauf und dann ist die Frage, hat sie vielleicht was mit dem Mugging zu tun oder nicht? Und das muss man natürlich rausfinden. Und dann kommt natürlich John Malkovich und Frank Grillo ins Spiel, weil die haben damit was zu tun, natürlich.
Ah, okay, alles klar. Vielen Dank, mein Lieber, dass du mich
Kein
da
Problem,
gerettet
kein
hast.
Problem. Alles gut, alles gut. Ja, also hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Kann so ein bisschen, also Whodunit-mäßig ist es nicht in der Richtung, aber schon, also vom Thriller-Level, beziehungsweise wer ist jetzt hier mit wem im Boot und wer hat welche Agenda und so weiter und so fort. Das könnte ganz cool werden. Cast, also ich mag Frank Grillo gerne sehen, ich mag auch Cameron Monaghan gerne sehen, John Malkovich sowieso und ja, kann eigentlich nur gut werden. Hoffen wir
Klingt
mal.
spannend auf jeden Fall, ja.
Genau. Dann haben wir noch Anne Hathaway in einem neuen Film, und zwar Idea of You, der für Amazon Studios produziert wird. Und Idea of You, vielleicht hat das ja jemand schon von euch gehört. Das ist nämlich die no der Roman von, weiß ich gerade nicht genau, wer das gemacht hat. Ich glaub, warte, lass mich mal lügen hier. Ich kann es nämlich gleich sagen. Und zwar Robin Lee. Und die Person hat diesen Roman geschrieben und ist auch ein Bestseller und so weiter und so fort. Und Jennifer Westfield schreibt diesen Roman jetzt als Screenplay und Kathy Schulman und Gabrielle Union, die man ja als Dwayne Wade's Wife kennt, wird das Ganze produzieren. Und ja, da gab es natürlich einige interessante Sachen, weil Anne Hathaway, die hat ja schon in Amazon, ich glaube ja, diese Serie mitgespielt, diese, wo es um Liebe ging, wo sie in einer Folge, glaube ich, sehr depressiv war oder beziehungsweise, nee, bipolar war, glaube ich, die ganze Zeit. Und das war echt, die war echt gut gemacht, die hat mir richtig gut gefallen. Und hat mich dann so ein bisschen da reingeholt, dass sie halt Anne Hathaway jetzt in diesem Alter ist, um solche Rollen zu spielen. Und sie spielt auch da eine Frau, Sophie, oder beziehungsweise in der Novelle ist sie die Frau Sophie, die 40 Jahre alt ist, auch geschieden ist. Und versucht so ein bisschen klarzukommen gerade, nachdem ihr Mann quasi sie verlassen hat für eine wesentlich jüngere Frau. Und ja, dann ist der Vater gezwungen, beziehungsweise oder cancelt aus welchen Gründen auch immer, die Reise zu Coachella mit der 15-jährigen Tochter. So, und anstelle der 15-jährigen Tochter fährt dann natürlich die Mutter mit. Und die Mutter lernt dann irgendwie einen 24-jährigen Sänger einer Band oder der größten Band, der Boyband steht hier sogar, the biggest Boyband in the world kennen. Und dann fangen die eine Romanze an. Und das ist natürlich für die Tochter so, what the fuck, Mom? Und hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und ich finde, es dreht auch mal das Konzept hier, wie hieß es noch gleich hier? Das ist immer, dass die Männer immer so viel älter sind. Das hat den Namen auch. Ich komme gerade nicht drauf, aber. Du weißt, wovon ich rede,
Live?
ja?
Nee, weiß ich
Nee, aber du weißt, was ich
nicht.
meine. Weil in den Filmen ist so, der Mann ist doch meistens dann so 40, 50 und die Frau ist dann so 20. Das ist doch meistens so,
Ja.
diese Pärchen auch, die dann gezeigt werden, die sind ja meistens nie gleich alt.
Ja,
Und das wird jetzt
das
mal
erinnert
hier
mich.
natürlich genau nochmal umgedreht und ja, hört sich ganz cool an. Ne? Vor allem halt diese Mutter-Tochter-Beziehung da und ich frage mich, wie das wird. Das könnte sehr amüsant werden. Ja, würde ich mal angucken. Ich stehe ja so auf Romcoms und auch auf solche Art von Filmen. Das ist genau mein Ding.
Ich auch.
Bist du auch
Ich
sowas?
bin Romcom. Ich liebe Romcom, aber ich muss sagen, ich liebe vor allem die klassischen Romcoms. So, also Nancy Meyer. Ich muss sagen, ich bin echt so ein Opa, was das angeht. Ich mag diese ganzen Oldschool-Dinger und diese neuen Spins,
Hast du
wenn sie gut
aber
erzählt sind.
hast du diese, diesen den neuen Seth Rogen-Film gesehen hier mit Charlize Theron? Ich komme gerade nicht drauf auf den Namen.
Nee, weil Seth Rogen, bei dem fehlt mir echt der Zugang. Man mag ihn oder man mag ihn nicht. Und bei mir ist es so, ich fand ihn noch nie witzig. Und er hat selber mal gesagt in einem Interview, glaube ich, hat mir ein Freund erzählt, dass er selber nicht versteht, wie er da oben gelandet ist, weil er 10 Jahre lang erfolglos die gleichen Sachen gepitcht hat. Und plötzlich war seine Zeit da und plötzlich waren dieselben Ideen, die 10 Jahre zuvor keiner angenommen hat, wurden angenommen. Und dem geht's gut. Aber
Er war
wenn
vor
ich,
seiner
bei mir ist immer
Zeit.
so, oder so. Aber immer wenn ich Seth Rogen sehe, das ist für mich immer so ein Zeichen, den werde ich mir definitiv nicht anschauen. Charlize Theron
Guck.
ist eine tolle Schauspielerin, aber so, ich werde mit dem einfach nicht warm. Ich mag
Mach mal,
sein.
versuch mal bitte. Tu mir mal den
Okay.
Gefallen, versuch das mal bitte.
Longshot. Ja, ich hatte den
Longshot,
Trailer
genau.
gesehen und der Trailer hatte mich auch schon nicht.
Ich.
I just don't buy it. Der Charlize Theron und er, das ist, I don't buy that,
Ah, aber das,
weißt du?
ja, ich verstehe, was du sagst, aber da muss ich dagegen sprechen. Ey, wie oft sieht man denn Pärchen, wo du denkst, wo das der Typ oder die Frau mit dem, what the fuck, so?
Aber not in the movies.
Ja, aber genau,
In real life,
Realität.
ja.
Hallo, Realität.
Aber das ist das ist das ist diese berühmte Dynamik. Im Kino oder im Film will man nicht Realität sehen, sondern du willst immer the heightened reality sehen. Du willst supernatural stuff sehen.
Ah,
Du
das
willst nicht,
ist.
dass der Hero so ist wie du. Du willst, dass der Hero besser ist als
Aber
du.
das ist
Du
ein
willst, dass du
gutes Thema
praktisch
für später nachher.
für später, absolut. Aber das ist so meine Wahrnehmung und warum bestimmte Filme, der war ja auch, glaube ich, ein Flop an der Kasse, aber
Glaube ich
für
gar
mich
nicht.
auch
Nee, ich
so.
weiß gar nicht, ob das. Ach, doch, 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 könnte sein, dass der nicht so gut lief. Aber
Der
also alle bisher, die den gesehen haben, denen ich das empfohlen habe, die waren alle so, oh, geil, geiler Tipp, danke dafür. Die hatten
ja?
richtig eine gute Zeit
Okay.
und ich fand den auch super gut. Ich habe 8 von 10, glaube ich, so gegeben. Also ich fand den richtig gut.
Okay. Okay, aber du siehst ja, der muss ja einen Grund haben, warum Seth Rogen immer noch Filme
Ja,
macht.
also, und der ist auch nicht so Seth Rogen-humorlastig, wie man das so denken könnte. Der ist jetzt nicht The Interview, weißt
Okay, den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, ich habe viele Seth Rogen-Sachen noch nicht gesehen.
Alles gut, alles
Okay.
gut. Manche Sachen sind auch out there. Aber ich finde,
Ja.
er hat sich gebessert und er macht vernünftige Sachen, die
Ja,
auch Hand
du.
und Fuß haben.
Das kann ja immer kommen, da kann ja immer mal eine Überraschung kommen und da denkt man so, hey, mein Bild von jemandem, das hat irgendwie passt nicht mehr und der hat jetzt macht andere Sachen oder mir gefallen die Sachen jetzt. Das gibt es immer wieder.
Gib
Ich
dir
sag
mal einen
nur
Versuch.
Roland Emmerich und Anonymous für mich immer das beste Beispiel.
Gib dir mal einen Versuch und guck das mal mit der Frau und dann ist gut.
Dann reden wir noch mal. Okay.
So machen wir es. So,
Gut.
da sind wir durch mit den Movie News und wir kommen zu den TV News. Ja, erzähl
Genau.
mal.
Ja, also Conan O'Brien sagt Goodbye, bevor er was Neues anfängt und hat seine letzte Show und ja,
Ja, die war
wird
jetzt schon
so.
die letzte schon. Also die lief ja auf TBS über 10 Jahre lang, lief das jetzt schon da. Und da haben wir die Shownotes für euch ein Video gepackt. Da hat er so einen Monolog gehalten, der ein bisschen heartfelt ist auf jeden Fall. Ja, ich bin großer Conan-Fan. Alles, was er gemacht hat,
Mag ihn auch.
von den Simpsons angefangen, weil die Episoden, ich glaube, da wurde auch die Simpsons oder irgendwas wurde er da auch gewürdigt. Und weil er hatte zum Beispiel March vs. the Monorail geschrieben, also diese mit der
Ja.
Einschienenbahn. Oh, das war auch eine Klassiker-Episode.
Ich war auch beeindruckt, wie viel er geschrieben hat. Aber das ist in Amerika eh stark verbreitet, irgendwie, das sind diese Comedians, Stand-Ups, die alle auch Autoren sind, aber auch gleichzeitig performen als Moderatoren oder Schauspieler. Das ist dort, gibt es dort sehr viel.
Vor
Also,
allem bei
nee.
den Tonight-Shows, ne? Also die ganzen.
Überall, also wirklich, das ist dort, habe ich das Gefühl, überall sind Multitalente, so die können alles. Aber it's America, ne? Da hier bist du, was bist du denn jetzt? Bist du Autor oder bist du Schauspieler oder bist du Regisseur? So in Amerika redet man darüber gar nicht. Da ist es einfach, du bist halt alles.
Wenn du kannst, dann kannst du. Ganz
Manchmal.
einfach.
Ja,
Und ist ja auch so,
absolut.
ist ja auch, also ich finde Stefan Raab ist immer der Einzige, der so ein bisschen, vielleicht noch Harald Schmidt, die so ein bisschen rankam an dieses Niveau. Aber
Harald Schmidt, ja, der war groß. Ich weiß nicht, warum der nichts mehr macht, aber der hat vielleicht keinen Bock mehr. Der war für mich immer noch, ist immer noch für mich mit der Beste. Aber macht der was? Nee, der macht nichts mehr, oder?
der hatte, glaube ich, mal wieder zwischenzeitlich irgendwas, aber ich weiß nicht mehr genau, ob er irgendwas.
Privatier. Er ist jetzt nur noch Privatier und genießt sein Leben.
Ja, es ist auch okay.
Ja, wenn es ihm langweilig wird, kann er wieder anfangen.
Genau, macht einen Podcast. Ja, nee, aber auf jeden Fall, die letzte Episode ist jetzt raus oder die letzten Episoden über die Woche war raus. Guckt euch das Video an, wenn ihr Conan-Fans seid oder beziehungsweise es werden möchtet. Da seht ihr ein bisschen, was er gemacht hat und auch, wie wichtig er ist für diese ganze Fernsehlandschaft, was das angeht. Und dann wird er aber auf HBO Max in naher Zukunft, aber es gibt doch kein Premierendatum, eine Variety-Show haben, also die wöchentlich rauskommt. Also sonst war er immer jeden Abend zu sehen, fast jeden Abend, ich glaube 4 Tage die Woche. Und ja, das wird es dann einmal wöchentlich den guten Conan geben, was bestimmt auch wieder sehr unterhaltsam sein wird. Also er ist nicht ganz weg.
Ja, bin ich gespannt. HBO Max, gibt es hier schon jetzt offiziell oder ist es
Nee,
noch
nee, nee,
nur in
das gibt's noch
Amerika?
nicht. Das ist immer noch, weil Sky ja die Verträge hat mit HBO
Ah, okay.
und deswegen
Verstehe.
und so weiter und so fort.
Ja,
Das macht
okay.
es etwas problematisch.
Ja,
Ich glaube,
interessant.
die nächsten 5 Jahre wird es auch so sein oder sowas, wenn ich das richtig gelesen habe, irgendwo. Ich bin mir
Die
immer
haben doch
sicher.
noch genug anderes Material, oder? Außer die Sachen, die sie an Sky lizenziert haben. Bestimmt noch genug andere Sachen. Ich
Ja,
meine, die
ich
haben ja auch
weiß,
den
aber du
ganzen
hast, glaube ich,
Warner-Back-Katalog.
wenn du Streaming-Plattform sein möchtest, musst du zum Beispiel 30%, glaube ich, oder 40% deutschen, also beziehungsweise deutschen Content oder beziehungsweise europäischen Content haben. Das würde bedeuten, dass du dass alles, was in Deutschland, also wenn Film, Serie in Deutschland produziert wird, ist da entscheidend, dann deutsche Filme an sich oder was auch immer, ne? Für das jeweilige Land.
Haben Sie das schon durchgesetzt? Weil
das ist, glaube ich, schon durchgesetzt, ist, ja. Weil deswegen hat Disney Plus auch so lange gedauert. Und deswegen hat auch zum Beispiel Netflix die ganzen oder viele Anime-Filme, die machen, hatten ja. Die am Anfang sehr viel in Frankreich produziert, damit sie ausstrahlen dürfen in Frankreich.
Aber eigentlich kenne ich, dass es nur in Frankreich diese Auflage gibt. In Europa, in den anderen Ländern, weil Frankreich ist die Ausnahme dieser Kultur. Deutschland hat eigentlich nicht diese Protektionismusklausel. Nee, darüber habe ich nicht neulich in meiner einen Folge Filmmaking Secrets geredet, die deutsche Filmförderung. Nur Frankreich hat diese Protektionismusklausel, dass ein gewisser Prozentsatz, ich weiß nicht, 30, 40, wie viel Prozent auch immer, im Fernsehen als auch im Kino, als auch im Radio müssen bestimmte Prozentsätze, hohe Prozentsätze, nur französisch produzierte, mehrheitlich französisch produzierte Sachen sein. Und dadurch sind einer der Gründe, warum so viel französische Filme erfolgreich sind, vielleicht sind sie auch wirklich besser, aber es hat meines Erachtens nur Frankreich in der hohen Auflage und die anderen Länder, die wollen da mehr machen, weil sie auch Local Product wollen, aber die haben nicht diese Auflagen wie Frankreich. Frankreich hat sich da als Land besonders herausgenommen. Das ist ja alles Teil des Handelsabkommens, des Freihandelsabkommens. Auch ja. Fernsehen ist ja auch eine Ware. Und da war das wichtig. Und ich glaube, Deutschland hat das nicht. Deswegen hat Deutschland nicht so viele deutsche Filme auch in den Kinos wie Frankreich. Und im Fernsehen auch und so.
Möglich. Ja, also mir wäre so, als hätte ich es auch für Deutschland gelesen oder beziehungsweise vielleicht wurde es auch nur als Beispiel angetragen. Also ich hatte aber auch diese Werte da in Erinnerung.
Ja.
Gut. Ja, aber vielleicht hängst du auch damit irgendwo zusammen. Ich weiß nicht. Also muss irgendwo mit Lizenzen hängen, wie immer.
Absolut,
ja. Das ist immer der Fall. Deswegen sehen wir ja auch Unterschiedliches in den verschiedenen Ländern, was Netflix angeht. Zum Beispiel unseren Film, den wir dann später besprechen, Nomadland, der war ja zum Beispiel auch, wenn für die Leute, hatte ich glaube ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, wenn ihr eine VPN habt, stellt sie doch mal auf UK, dann könnt ihr Nomadland auch gucken, wenn ihr es zu Hause habt, wenn ihr Disney Plus habt, steht sich. Gut, weiter geht's mit einer Miniserie und zwar Under the Banner of Heaven. Und da wurde Andrew Garfield gerade gecastet und das ist eine FX-Serie. Das könnte nämlich bedeuten auch, dass, weil FX arbeitet oft mit Hulu zusammen und Hulu ist ja ein großer Streaming-Dienst in den USA, den haben wir hier nicht. Aber wir haben Star, was Teil des, also ein Disney-Kanal ist und das ist quasi FX-Content, beziehungsweise FX und Hulu-Content in Deutschland, Europa. Und ja, für FX wird jetzt produziert, wie gesagt, Under the Banner of Heaven, was auch von John Krakauer ist, der ein New York Times Bestseller auch war. Und das Ganze ist Non-Fiction. Also es ist auf jeden Fall eine wahre Geschichte.
Aber es wird natürlich fictionalized sozusagen.
Wahrscheinlich, oder? Ja, wie immer. Also. Genau, und jetzt Andrew Garfield und Daisy Edgar Jones werden da quasi die Hauptrollen spielen. Und es geht darum, dass ein Mormone, der heißt Pyre, der ist ein Polizeidetective.
Ich liebe Mormonen.
Ja, der wird von Andrew Garfield gespielt und der fängt an, da an seinem Glauben zu zweifeln, als er den Mord einer jungen, sag ich mal, praktizierenden Brenda, gespielt von Daisy Edgar Jones, aufklären muss. Und da kommen dann natürlich dunkle Geheimnisse in dieser Gemeinde zum Vorschein und das ist schon ganz, ganz verrückt. Und wie gesagt, das Ganze war schon, oder die Idee, das aufzuarbeiten, ist schon seit 2011 angedacht und Warner Brothers wollte da zusammen mit Ron Howard arbeiten und so weiter und so fort, aber ist dann alles niemals da rausgekommen und jetzt gibt es eine FX-Miniserie. Auch gut. Freue ich mich.
Ja, absolut. FX wurde sozusagen, ist auch dann Teil von dem ganzen Übernahmeplot von Disney gegenüber 20th Century Fox gewesen. Genau. Ja, wahrscheinlich einer genau. Teil dieser Fernsehsender. Okay.
Also Hulu und FX. Hulu ist sozusagen Disney Plus ab 18. Also,
und ja, Hulu gehört mehrheitlich über 50%, glaube ich, Disney. Aber ich weiß nicht, ob sie die restlichen, weil die waren ja die, alle anderen Majors waren ja auch drin und Fox hat seinen Anteil verkauft. Aber Paramount und Warner hatten auch Anteile. Ich weiß nicht, ob sie die schon abgetreten haben an Disney. Das weiß ich
nicht. Weiß ich auch nicht genau. Aber jedenfalls, ne, dadurch ist natürlich auch nicht alles, was Hulu und FX ist, beziehungsweise was Hulu ist vor allen Dingen, ist dann natürlich auch nicht alles zu sehen auf Star jetzt. Da kommen nach und nach immer wieder Sachen rauf, aber ist schon mal gut, dass es in die Richtung geht und dass da vor allem die neuen Sachen dann auch zu sehen sind, weil ich muss sagen, auf Hulu und FX, also für diese Kombination, da laufen echt gute Sachen. Eine meiner Lieblingsshows, gerade Dave, es ging gerade in die zweite Staffel, super Serie, großartig.
Ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich kenne nur das, die Hälfte von den Sachen kenne ich alle nicht. Also, da sieht man mal, ich bin echt so stuck in the past.
Aber, ist nicht schlimm. Ich mache aber auch alle 2 Wochen hier einen News-Podcast. Ne? Also deswegen weiß ich auch alles.
Guck mal, das ist nur von einer Woche. Überleg mal, wie viel das ist. Das ist alles, was neu rauskommt. Das ist Wahnsinn. Es wird so viel produziert. Aber was ja schön ist.
Eben, so ist es.
Ja, sollen wir zum nächsten Punkt gehen?
Ab geht's.
Ja, also das sagt mir mal wieder was aus dem Interview With a Vampire, der berühmte Film mit Tom Cruise und Brad Pitt. Damals, wie hieß der irische Regisseur? Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, fällt mir nachher ein. Auf jeden Fall, daraus wird jetzt eine Serie gemacht und für AMC, American Movie Classics, der Heimatsender von das war ja auch noch Walking Dead.
Und Breaking Bad war ja auch da.
Breaking Bad auch, genau. Unter anderem. Das klingt doch interessant, weil das machen jetzt die Leute, die Perry Mason, die Neuauflage, Perry Mason habe ich auch nicht gesehen, ich kenne noch den alten Perry Mason, für HBO gemacht haben, was eigentlich immer noch unter dem alten HBO-Banner war, das immer ein gutes Qualitätssiegel, weil HBO mit dem alten Chef noch, der ist ja auch gegangen worden vor 1-2 Jahren, wie hieß er, der alles gegreenlightet hat, ich komme nicht auf seinen Namen. Auf jeden Fall, das war immer, HBO war so ein besonderes Gütesiegel und bin gespannt, könnte interessant sein. Roland Jones sagt mir jetzt nichts, aber klingt nach jemandem, der zumindest...
Das ist der Perry Mason halt gemacht hat jetzt, ne? Also das ist der Showrunner, Creator, Writer und so weiter und so fort.
Okay, und der wird das machen, also das ist eine bekannte Brand, das ist eine bekannte Buchserie von Anne Rice, zwei sozusagen sehr bekannte. Ist immer gut, sowas ist natürlich, verkauft sich beim Pitch immer super schnell, weil da ist alles bekannt, man hat eine etablierte Brand, sowas lieben Sender, Entscheider einfach, da muss man nicht so viel nachdenken. Ist immer noch schwer, aber ich habe so das Gefühl, das liegt dann auf der Hand. Ich bin nicht so ein Fan von Interview mit einem Vampir gewesen. Steve Martin, hast du Bowfinger gesehen? Steve Martin natürlich. Hat so einen schönen Satz damals gesagt, wo er sagt, Tom Cruise wusste 2 Jahre lang nicht, dass er in dem Vampirfilm mitgespielt hat. dass er in einem Vampirfilm mitgespielt hat, genau, das war witzig. Naja, aber ich bin gespannt, das könnte interessant sein, wenn ich irgendwann mal überhaupt Zeit habe, all diese Serien abzuarbeiten, who knows, wann muss ich in so eine Paralleluniversum-Zeitkapsel und dann mal für 4 Monate die Zeit anhalten und von morgens bis abends Serien gucken.
Genau, das ist dann einer, wo die Zeit schneller läuft geschafft. Sozusagen und dann hier langsamer und dann geht es.
Ja, stehen bleiben hier, ja.
So
bin gespannt, klingt interessant.
In der neuen Rick and Morty-Episode.
Ja, die habe ich auch noch nicht gesehen, habe ich auch 100 Mal gehört, aber ja, es gibt noch viel zu tun. Lassen wir es sein.
So ist es. Weiter geht's mit Class of 09, was eine neue Serie ist mit Kate Mara, die gerade frisch von A Teacher kommt und Brian Tyree Henry, den man aus Atlanta kennt. Die machen eine Limited Series, wie gesagt, Class of 09, was ein Suspense-Thriller ist, der in der nahen Zukunft stattfindet. Und da geht es um das US Criminal Justice System. Und ja, das wurde ein bisschen aufgeräumt durch eine künstliche Intelligenz. Hört sich ein bisschen nach Minority Report an, aber ich bin gespannt, wie das aufgebaut ist. Was ich interessant finde, ist, dass es da, also es geht um eine FBI-Agentin, die 2009 in Quantico, das ist ja das Ausbildungszentrum, da das abgeschlossen haben und die kommen jetzt alle wieder zusammen, weil ein gemeinsamer Freund von denen gestorben ist. Und das Ganze spielt über 3 Dekaden und wird dann auch in unterschiedlichen, 3 unterschiedlichen Zeitsträngen erzählt. Und diese Zeitstränge werden dann miteinander verwoben. Was sich super cool anhört, weil das hat ja für mich persönlich, fand ich das super geil vom Erzählen her, was da Christopher Nolan mit Dunkirk gemacht hat, was ja so in eine ähnliche Richtung geht. Und das ist genau mein Style. Und da bin ich echt gespannt, wie die Serie das umsetzt. Und es wird, sag ich mal, Themen wie Gerechtigkeit, Menschlichkeit und die ganzen Entscheidungen, die wir treffen, die unser Leben entscheiden und beziehungsweise auch unsere Legacy ausmachen. Und das wird da besprochen und da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Hört sich sehr, sehr gut an für mich.
Cool, ja, auf jeden Fall interessanter Plot. Ich mag sowas ja auch. Es erinnert mich, als wenn jetzt als Wenn ich mit meiner alten Brille drauf schaue, denke ich natürlich sofort an das Schweigende Lämmer, weiblicher Charakter, FBI. Dann kommt noch so ein Element wie bei, jetzt sage ich mal, Dark oder anderen Serien dazu, wo du verschiedene Zeitstränge hast. Ist so ein, ich stelle mir mal den Pitch vor. Silence of the Lambs meets Stranger Things oder Dark oder irgendwie sowas. Und dann so, yeah, das machen wir. Das ist so geil, weil das ist immer so, da habe ich das Gefühl beim Pitchen immer so. Du nimmst zwei bekannte Sachen und dann brauchst du nicht mehr viel nachdenken. Das machen wir.
The Silence of the Dark.
Ja, genau.
Stranger of the Lambs.
Aber du, so ist es wirklich oft. Es ist wirklich oft. Deswegen immer
Ja,
this
klar.
meets this,
Ja,
this. Und ich habe mich immer gefragt früher, warum ist das meets this,
das
meets this?
hilft so sehr, das zu
Ja.
visualisieren, ne?
Ja, für die Entscheider, weil ich habe festgestellt, so die wollen gar nichts Neues hören, das ist viel zu kompliziert. Aber wenn du zwei alte Dinge, die jeder kennt, nimmst und mixt, das kann jeder verstehen in 3 Sekunden, weil jeder hat die Filme oder die Serie gesehen und
Genau.
dann, das machen wir. Und ich denke immer so, ja, aber das ist doch das und das, ist doch nichts Eigenes.
Hier
Aber
ist Geld,
das
hier
ist
ist
nur meine
Geld.
Meinung. Genau, mach, wir brauchen Content.
So ist es.
The White Lotus, der neue Trailer ist draußen auf HBO Max, also die geben jetzt auch ordentlich Gas. Für eine Limited Series, 6 Episoden, was über das Leben von verschiedenen Gästen und ja, Mitarbeitern in einer Woche, also in einer Woche zeigt sozusagen, in einem exklusiven hawaiianischen Resort. Da würde ich auch übrigens mal gerne hin,
Ich auch, da
Hawaii.
würde ich auch hingehen.
Und das klingt so sehr nach, ja, so ein, wie soll ich sagen, bisschen Whodunit, kann man das sagen?
Ich finde es so ein bisschen, beziehungsweise es hört sich so,
Mystery.
ja, hört jetzt auf jeden Fall Mystery, weil alle haben irgendwelche Probleme, ne? Sei es Cancer, sei es irgendwelche Familienmitglieder, die einem ein bisschen verrückt machen und so weiter und so fort. Und da kommt so ein bisschen raus, warum sind hier alle so ein bisschen am Durchdrehen? Was sind die Probleme und was passiert daraus? Also es hört sich so ein bisschen so eine Dark Comedy an. Und
Erinnert mich ein bisschen an Lost in Hawaii.
ja.
Aber anstatt über mehrere Jahre machen wir das alles in einer Woche.
Genau. So ein bisschen die Richtung. Und ich finde, es sieht auf jeden Fall ganz interessant aus und könnte sehr lustig werden. Es sind nur 6 Episoden, Limited Series, also
Finde ich gut immer. Finde
genau,
ich
es
gut.
ist genau und ist eine gute Anzahl, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Und wenn man auf jeden Fall so ein bisschen hooked ist von der ersten Episode schon, dann why not watch the rest?
Ich mag das. Dass es kurz und knapp ist, ist, was Ricky Gervais immer sehr gut macht, finde ich. Der sagt meistens, weißt du, 2 Staffeln und dann hat sich's auserzählt und dann gibt es eigentlich auch nichts mehr zu erzählen. Und dieses gezwungene, endlos Langziehen, um Geld zu verdienen, was ja auch legitim ist, aber wo
Blacklist,
dann sich einmal,
Blacklist auch so furchtbar.
ich habe es jetzt nicht gesehen, aber du weißt, was ich meine.
Ach
Irgendwann
ja.
ist es dann, wiederholt sich's immer wieder und du kennst es halt. Und eigentlich hätte man sagen müssen, hey, die erste oder zweite Staffel hätte gereicht und dann hätten wir was Geiles gehabt. Aber du, solange es die Leute schauen, ne, ist es
Yeah.
alles okay.
Money makes the world go round.
Ja, und bezahlt für viele Menschen die Miete.
So ist
Vollkommen
es.
okay.
So ist es. Gut, dann sind wir durch auf jeden Fall mit unseren TV-News und dann gehen wir mal in die Headlines. Da ballern wir jetzt mal schnell durch. Und zwar erster Trailer, der jetzt endlich rausgekommen ist für Halloween Kills. Es sah auf jeden Fall spooky aus. Der letzte Teil, sag ich mal, der Neuauflage oder beziehungsweise neu in dieser Reihe, ich weiß gar nicht, 2018 kam der raus, sah super aus, hat mir gefallen. Ich hatte viel Spaß mit dem Film. War auf jeden Fall ein guter Ansatz an die alten. Und jetzt Halloween Kills, hast du Bock drauf? Bist du Halloween-Fan?
Ich bin Carpenter-Fan, der hat ja den ersten gemacht und ich bin nicht so ein Horrorfilm-Fan, muss ich sagen, obwohl ich von Carpenter viele Horrorfilme, also Thing und so mag ich, aber ich muss sagen, ich sehe das persönlich nicht so gerne, also ich weiß, es ist ein super erfolgreiches Genre. Ich glaube, ich wäre draußen, aber ich weiß nicht, produziert das wieder Blumhouse, weil der hat ja
Ich
das
glaube
damals
ja.
übernommen, der macht das ja super erfolgreich und ist einfach vom Business-Standpunkt her muss ich sagen, ist es ein geiles Genre. Es läuft weltweit. Alle gucken sich
Ja.
das gerne an. Es geht über alle Ländergrenzen und insofern immer No-Brainer sowas zu machen. Und vor allem Halloween ist einfach eine krasse Brand.
Ja, was ist dein Favorite Carpenter, wo wir gerade dabei sind?
Mein Favorite, er hat einige. Ich muss sagen, The Thing, definitiv, sie leben, they live.
Okay, fair
Und
enough, fair enough. Ja, einen hast
Mächte
noch.
des Wahnsins. Mächte
Okay.
des Wahnsinns. Die 3 würde ich
Escape of New
sagen.
York ist nicht drin, gut.
Ist gut, aber ist nicht meine Top 3.
Okay, fair enough. Dann weiter geht's mit Shang-Chi. Da gab es den zweiten Trailer auch in den Shownotes. Guckt euch an, es war unglaublich. Wurde ein bisschen mehr erzählt, in welche Richtung es geht. Wir haben die 10 Ringe gesehen, die wirklichen 10 Ringe in diesem Fall. Dann haben wir noch gesehen, Abomination ist zurück aus dem Incredible Hulk war es, glaube ich, also den mit Edward Norton. Der ist anscheinend wieder da und kämpft. Sieht gut aus. Es gibt auf die Nase auf jeden Fall. Ich hab Bock.
Ja, als nächstes kommt die neue Staffel von Season 3 von Sex Education raus. Habe ich die ersten beiden da auch verpasst. Aber mal gucken, wann ich die mal schaue. Ich weiß, dass es ziemlich erfolgreich ist und läuft.
Ist wirklich gut, ist wirklich
Aber
gut.
ja. Aber so wie viele gute andere Sachen habe ich das auch noch keine Zeit gehabt zu
Ja,
sehen.
check.
Aber auf jeden Fall kommt es raus.
Ja, am 17. September checkt's aus. 8 neue Episoden. Es lohnt sich. Dann
Cool.
weiter geht's mit Coda, dem haben wir auch schon mehrfach berichtet. Hier das Poster von Made by Curvy zu sehen, weil offizielles Poster gibt es, glaube ich, noch gar nicht. Apple TV hat das ja auch gekauft. Am 13. August kommt das Ganze raus. Hier ist ein Full-Trailer für das ganze Ding. Ich glaube, es wird unglaublich gut. Könnte auf jeden Fall in den Top 10 des Jahres definitiv landen. Ich habe Bock drauf.
Bin gespannt. Bei Apple TV ist so ein Ding, dass die machen wenig. Ne? Ich habe immer das Gefühl, die
Die
produzieren nicht
machen
so
wenig,
viel
die
wie die
machen
anderen.
richtig viel gerade.
Machen die jetzt
Die
viel?
drehen
Okay,
gerade
weil man hört
durch.
es nicht so oft.
Ja,
Klingt was
ich
durch.
finde,
Na gut.
du hast recht, da kriegt man nicht mit, aber die haben richtig viele gute Serien. Ted Lasso
Ja,
zum
okay.
Beispiel, eine der besten Serien aus dem letzten Jahr.
Kamen die von denen? Ja, das habe ich viel Gutes gehört. Hatte ich auch noch keine Zeit zu schauen. Wahrscheinlich würde ich die sogar, wäre die genau mein Ding. Sowas würde ich mir
Ist
wahrscheinlich gerne
großartig.
anschauen.
Also der Humor und alles, also das Beste. Kann ich nur empfehlen.
Den will ich noch sehen, habe ich noch nicht gesehen. Ja, der haben mir auch viele Freunde empfohlen.
Ja, sehr gut.
Ja, dann nächste News. Quentin Tarantino war bei Jimmy Kimmel live und die haben so ein VHS-Movie-Game gemacht, wo Jimmy Kimmel die alten Inhaltsangaben von diesen VHS-Tapes vorgelesen hat und Tarantino musste raten. Und er hat ziemlich oft bei so absolut unbekannten Filmen, also für mich Unbekannte, für mich hätte wahrscheinlich keiner raten, ziemlich oft richtig gelegen.
So oft war es jetzt nicht, aber er war dicht dran auf jeden Fall immer. Also er
He
ist nicht
was
der
half right.
Unbewandteste.
Also man kann sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer, aber für Tarantino, der ja ein absoluter Movie-Buff ist und auch lange in der Videothek gearbeitet hat, was ja viele nicht wissen, wollte er Schauspieler werden, ne? Und er ist dann dieser Regisseur geworden, aber er hat 6 Jahre lang erfolglos Schauspiel studiert. Auf jeden Fall hat er die Hälfte der Titel geraten und ich glaube, ich ganz ehrlich, ich hätte nicht einen
Ich
der
glaube,
Titel
ich auch nicht,
geraten
ja.
gewusst,
Also
weil
es ist schon sehr schwer, muss man schon zugeben.
Hardbody, Mazes and Monsters mit Tom Hanks. Ich wüsste gar nicht, wie der deutsche Film davon heißt. Dogs of Hell, der Originalname Rottweiler, habe ich gehört. Clown Murders mit John Candy. Ich wusste nicht mal, dass John Candy einen Film gemacht hat, der Clown
Ja, ich
Murders
auch
heißt.
nicht.
Aber John Candy ist auf jeden Fall geil. Aber gut, das sind halt auch so super amerikanische Sachen. Er kennt zwar auch alles andere, aber vielleicht ist es auch
Aber
sowas, wenn irgendwie er vom.
ich glaube auch, also tut mir leid, also ich würde auch behaupten, Amerikaner wüssten es nicht.
Nee, viele nicht, aber er ist ja so ein Kind. Er ist ja wie, ich stelle mir immer vor, wie er ist dieses Kind in Pulp Fiction, was vorm Fernseher sitzt, als er klein ist und ganzen Tag vorm Fernseher sitzt und dann kommt dieser Christopher Walken-Charakter. So stelle ich mir mit Tarantino und seine Kindheit vor. Der saß nur vorm Fernseher und hat Filme geguckt. Deswegen
ist
kennt er alles.
doch auch nicht anders bei uns.
Vollkommen okay, ja.
Ja, nächste News ist, Harrison Ford hat sich mal wieder wehgetan und zwar bei Indiana Jones 5. Was genau, weiß ich gar nicht, aber jedenfalls, das ist nicht das erste Mal, dass sich wehgetan hat. Die Dreharbeiten halten zum Glück nicht an und es können weitergehen, aber wir wünschen Ihnen auf diesem Wege natürlich eine gute Besserung und ja, ich habe Bock auf Indiana Jones 5.
Ich auch, wobei ich schon 4 leider ja nicht so gut fand.
Ja,
Und
verständlich, verständlich.
ja, und 5 bin sehr, ich glaube, für mich wird es immer nur 3 Indiana Jones geben und 6 Star Wars.
Fair enough, fair
Aber
enough.
alles gut. Alles gut.
Dann
Ja, dann, genau, sag du.
Candyman ist unser nächster Trailer. Auf den wurde auch gewartet, über ein Jahr jetzt schon. Und ja, Candyman. Jetzt kommt er endlich.
Auch von Universal. Ist es auch ein Blumhouse Release? Weil es klingt so nach.
Weiß ich gar nicht genau,
Es
aber
gab ja mal.
könnte. Ich glaube ja.
Jordan Peele ist dabei, weil es ja.
Oder ist es A24? Nee, eine
Candyman
von
ist doch.
beiden.
Ist das auch ein Horror oder
Ja,
ist
ist
das.
auch ein Horror. Deswegen gab es ja
Ja,
schon mal in den
genau.
80ern auch.
Genau, deswegen. Das ist ein Reboot wieder sozusagen
Genau.
von so einem alten Klassiker.
Genau.
Ja, Der macht ja viel mit dem Jason Blum. Und Snake Eyes, bin ich gespannt, der nächste neue Film, der rauskommt, sah der Trailer ziemlich geil aus von unserem deutschen Robert Schwentke, über den man ja hier gar nicht so viel redet, finde ich. Wir haben ja echt einen relativ, ja doch schon sehr erfolgreichen deutschen Filmemacher dort, der ein Big-Budget-Ding nach dem anderen dort runterreißt. Der Hauptmann habe ich nicht gesehen von ihm,
Fand ich
aber
gut,
der
hat mir
Trailer,
gefallen.
ja, den hat er hier auf Deutsch gedreht mit, ich habe mir gestern mal das Budget angeschaut, der war aber nicht erfolgreich und ich glaube, der hat so ein bisschen sehr auf die Awards geschielt, weil der ja also auch in Schwarz-Weiß und der hatte so eigentlich alles, aber auch ein Film, den ich mir heute thematisch nicht mehr anschauen würde, weil ich will nur noch gute Sachen sehen, die mich glücklich machen und nicht mehr down machen. Aber dazu ein andermal mehr. Nee, aber Snake Eyes, der Trailer sah geil aus, bin gespannt
Ja, Summer
und
Action ist immer gut.
ja. Und der kommt ja aus diesem G.I. Jones Universe, was ja auch
Ja,
schon zwei Filme
G.I.
hat.
Joe, genau.
G.I. Joe,
Nicht Jones.
nicht Jeff Jones. Wäre auch
G.I.
nicht
Joe,
schlecht.
auch nicht
G.I.
schlecht.
Jones wäre dann so ein Spin-off.
Ist der African-American Spin-off, oder was?
Ja, genau. Genau.
Ja, dann haben wir noch als letzte Headline und zwar The Green Knight. Ich habe ihn ja schon gesehen, ich darf leider nichts sagen, aber es ist unglaublich gut und es lohnt sich da auf jeden Fall, diese kleine Mini-Dokumentation sozusagen anzugucken. Ist auch mit dem Sprecher, der den Green Knight spricht und das ist ja auf Englisch, der hat die beste Stimme der Welt. Die ist so tief, so geil. Also das ist richtig, richtig gute Stimme. Und ja, der erklärt noch ein bisschen, wo The Green Knight herkommt. Also Sir Gawain and the Green Knight, das ist ja die Story, die ja zu den Arthurian Legends hier, Arthur-Geschichten gehört. Und die hat ja eigentlich, also offiziell kein Autor, das ist anonym. Und ja, da wird nochmal ein bisschen zusammengefasst, was es ist, worum es geht. Und man sieht auch, wer die Charaktere sind, weil das wird natürlich, das wird im Film nicht sofort deutlich klar, wenn man sich nicht damit auskennt. Aber es ist sehr cool und bereitet euch gut darauf vor, worauf ihr euch einlassen könnt. Und das ist schon geil. Also mir hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen, The Green Knight. Ich freue mich, den nochmal gucken zu dürfen.
Cool.
Gut, dann sind wir bei What to Watch. Hast du Empfehlungen, Murat?
Ja, da ich ja, wie ich mich jetzt schon mehrfach geoutet habe, kaum Zeit habe, neue Sachen zu sehen oder sehr selten, ich schaue mir immer wieder Klassiker an, die ich liebe. Study the Old Masters, wie man so schön sagt. Paul Verhoeven, James Cameron, You can never go wrong with a bit Cameron and Paul Verhoeven. Ich schaue mir halt gerne diese alten Sachen an. Robocop, die ganzen Originalfilme. Ich werde da nie müde. Ich weiß nicht, es gibt halt diese zwei Arten von Menschen. Die einen schauen sich alles an und lieben auch vieles. Und ich bin so einer, ich mag nur bestimmte Sachen und die schaue ich mir immer. Edge of Tomorrow habe ich mir, glaube ich, jetzt zum 7. Mal angeschaut, seit
Krasser,
ich
ne?
zweimal im Kino. Und ich liebe den Film. Der wird jedes Mal, ist der, bleibt geil. Und sowas halt zum Beispiel gucke ich mir immer wieder
Ich
an.
muss sagen, ich gucke mir immer recht wenig doppelt an. Also außer also Star Wars mindestens immer viermal im Kino und dann halt nochmal zu Hause halt, einmal im Jahr mindestens. Aber und Herr der Ringe natürlich auch einmal im Jahr und sowas. Aber John Wick habe ich gerade mal wieder geguckt. Aber das sind so wirklich eine der wenigen Sachen, die ich da wirklich oft mehrfach gucke. Also ich muss sagen,
Star
unseren
Wars
nächsten
auch.
Film, den habe ich schon dreimal geguckt jetzt. Und den wir gleich besprechen. Und der war auch super. Aber ich glaube, den werde ich auch in der Zukunft nicht mehr gucken, außer bestimmte Aspekte also was Cinematografie angeht, aber später dazu mehr. Dann meine Empfehlungen sind Bosch Season 7, die finale Staffel auf Amazon, ist jetzt endlich da, unglaublich gut. Dann America, the Motion Picture, eine animierte Geschichte Amerikas, sehr, sehr lustig, comedy-technisch. Dann Dynasty Warriors, basierend auf dem Spiel, chinesisches Ding, auch auf Netflix zu sehen, sehr, sehr gut. Und dann noch für alle Kinogänger, da ja nicht so viele neue Filme rauskommen, erstmal die alten nachgeholt werden, guckt euch doch die Oscar-Filme an und wo auch unsere Review gleich darunter fällt, und zwar von Nomadland. Also stolpern wir gleich mal rein. Murat, Nomadland, erzähl doch mal ganz kurz, worum es geht.
Ja, also in Nomadland geht es um Fern, gespielt von Frances McDormand, die ja schon berühmt und Oscar-Preisträgerin ist aus unter anderem Fargo. Da kenne ich sie noch als alter Hase her.
Und Three
Und
Billboards Outside Ebbing,
genau, das ist
Missouri
auch wieder
war
neuerer so, aber so damit, womit sie mir bekannt wurde, war halt damals auch für ihren ersten Oscar
ja.
für Fargo. Und
unglaubliche Schauspielerin, oder?
ich bin nicht so ein Fan,
Nicht?
ich finde sie gut. Naja,
Ich
weil
finde sie
es ist einfach so,
gut.
du weißt ja. Sie spielt gut, aber für mich, ich habe ja so eine besondere Theorie zu Schauspielern. Das passt auch übrigens sehr gut zu dem Film, weil in dem Film sehr viele Laien mitspielen, die keine Schauspieler sind und der Film trotzdem als bester Film den Oscar gewonnen hat, was mich bestätigt, meine Theorie, dass in vielerlei Hinsicht, und damit will ich nicht jemandem wehtun, aber Acting is overrated. Otherwise, wie kann es sein, dass 50, 60-jährige Omas, die noch nie geschauspielert haben, in einem Oscar-Preisträger mitspielen und es nicht mal negativ auffällt, im Gegenteil, sogar passend. Und die spielen eben eine Oscar-Preisträgerin, ohne dass man das Gefühl hat, dass sie nicht dazu passen in die Szene. Aber sie, wie gesagt, es geht um Fern. Es spielt alles im Jahre, glaube ich, 2011 oder so, kurz nachdem eine große Fabrik in ihrem Ort irgendwo im Nowhere, in the middle of Nowhere von Amerika, im Empire heißt der Ort, zumacht. Ihr Mann ist gestorben an Krebs, glaube ich, und sie zieht aus, hat keinen Job und muss aufgrund ihrer Geldnot in gewisser Weise in einem Van leben und arbeitet jetzt wie als Arbeiter-Nomade immer an bestimmten Orten, darunter unter anderem auch in so einem Amazon-Warehouse. Und dann geht sie von einem Ort zum anderen und wir verfolgen sie und sehen dabei Amerika auf eine gewisse Art und Weise zum Teil sehr schön fotografiert kennen. Und folgen halt dieser Figur und den Menschen, die sie dort kennenlernt, auf diesen Campingplätzen, wo diese anderen Nomaden, Arbeitsnomaden, hauptsächlich sehr viele ältere Menschen kennen. Und das ist diese Geschichte, dieser Film verfolgt halt diese Parallelgesellschaft, wenn du so willst. Menschen, die eigentlich schon im Rentenalter sind oder kurz vorm Rentenalter, die aber noch arbeiten müssen und in einem Van leben oder in einem
Wohnmobil. Aber wir haben auch Jüngere kennengelernt, ne?
Also ein paar Jüngere, es waren noch ein paar Jüngere dabei, paar natürlich, Jüngere, klar. Aber so die Hauptfiguren die waren schon ein bisschen älter, aber wie gesagt, absolut, es gab auch die ein oder andere junge Person, die da drin war und warum. Und da verfolgen wir halt diese Figur vor allem von Frances McDormand, die das auch produziert hat, die das unbedingt selber machen wollte.
Ja. Und dafür macht sie dann natürlich ne, Rollen wie Transformers, irgendwas am Anfang, wo sie dann 1-2 Millionen macht und dann kannst du natürlich sowas machen, so Herzensprojekte, was natürlich gut ist.
Absolut, sowas für Herzensprojekte bin ich immer, ob ich die jetzt persönlich mag, aber diesen Spirit, den liebe ich und deswegen sowas kann ich immer nur fördern.
Das Ganze ist gemacht von Chloe Zhao, die ja jetzt Eternals macht, den Marvel Eternals Film und die man vielleicht aus The Rider kennt, der auch unglaublich gut war. Ich muss sagen, sehr talentierte Director und die trifft bei mir alle Knöpfe, muss ich sagen. Muss ich sagen. Also für mich,
ist gut.
Für mich persönlich, ich habe diesen Film sehr, sehr gemocht. Er gehört auf jeden Fall in meine Top 3 2021. Und ich konnte mich sehr gut identifizieren mit allen, auf wirklich auf einer Ebene, die nicht, weil wir ja vorhin schon drüber geredet haben, ne? Oftmals bigger than somebody itself, so und, ne? Und dass man sowas sehen möchte und Escapism. Aber ich finde, es bringt mir etwas näher, was ich, was auch ein Teil ist. Vielleicht nicht ganz so nah wie Amerikanern selbst, weil das ja ein sehr amerikanisches Ding ist. Nach einer Recession, die Gelder sind, und sag ich mal, das Geld ist weg für viele Leute, jetzt vor allem nach Covid und so weiter und so fort. Die Schere von Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Und sind interessante Aspekte, die hier angesprochen werden oder beziehungsweise gezeigt werden. Und dass auch wie damit umgegangen wird, fand ich besonders gut. Also, dass da wirklich diese Laiendarsteller genommen wurden, auch wirklich die Probleme gezeigt wurden, beziehungsweise das, wie das Leben ist und dass sie versuchen, das Beste aus ihrem Leben zu machen und nicht einfach nur sich auf also diese sozialen Zwänge antun. Und das fand ich halt sehr besonders bei diesem Film, dass diese sozialen Zwänge durch ökonomische Faktoren, durch den Zwang von Arbeit, Outsourcing und all sowas, dass das da alles so eine gewisse Rolle spielt und was, sag ich mal, finanziell das Land in zwei Richtungen treibt. Und das wurde meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Und dass das Land selber, die USA selber daran schuld ist, die Leute in diese Armut zu treiben und so ein Leben zu führen und das dann zu nehmen und dann die schönen Seiten des Lebens sozusagen oder die Schönheit dieses Landes, was zu sehen oder beziehungsweise das Leben zu genießen, obwohl das Land einem so wehgetan hat sozusagen, fand ich wirklich unglaublich gut umgesetzt.
Ja, damit sprichst du schon so den ersten Punkt an. Es ist ein sehr politischer Film, finde ich. Und ich glaube, diese Kapitalismuskritik, die da drin ist und so, die ist für mich immer so ein bisschen, gerade wenn sie aus Hollywood kommt, sehr scheinheilig. Du musst bedenken, dieselbe Agentur, die Frances McDormand vertritt, die ganzen Filmemacher, die dort kreativ sind, die machen danach trotzdem auch wahrscheinlich im nächsten Jahr für Amazon Studios einen Film oder machen genauso für diese Firmen, die sie ja auch in dem Film kritisieren. Man sieht
Aber
ja.
ich fand, das war nicht, ich fand das jetzt, weil zum Beispiel, wenn du Amazon hast, war das jetzt nicht so sehr kritisiert, fand ich. Ich fand, das wurde als Mittel zum Zweck benutzt, sozusagen, weil sie
Ich habe
braucht ja
mich eh
Arbeit.
gewundert, wie die überhaupt dort drehen durften, weil du siehst ja dieses fette Amazon-Warehouse und ich habe gedacht,
Also
wussten
das war
die?
official. Das war alles
Ja,
das.
es war official, aber ich bin mir nicht sicher, ob die so sicher sind, wie die Wirkung ist, weil ich habe nicht das Gefühl, dass das, was du ja gesagt hast, diese Arm- und Reichschere und dann ist natürlich Amazon symbolisch dafür als Firma, die da diese Arbeiter sozusagen unter diesen krassen Bedingungen arbeiten
Aber
lassen, vor allem ältere Menschen.
ich finde, das ist nicht, also ich meine, es sah jetzt nicht so scheiße aus, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie die Realität dann, ob das nochmal ein bisschen aufgehübscht ist an dieser Stelle, aber ich fand, es war schon relativ, also es war jetzt nicht, dass die ja luxuriös geschlafen haben. Es war schon recht am unteren Ende sozusagen, ne?
Die waren
Aber.
total arm, das meinte ich ja, aber das wirkten wie moderne amerikanische Sklaven. Und sie waren ja
Okay,
wirklich in
okay.
diesem Van und haben gelebt am Existenzminimum. Und das ist für mich so halt immer, das ist immer, wenn man in Hollywood sein schlechtes Gewissen befriedigen möchte, dann macht man einen Film über die Arbeiterklasse, über die am Rande der Gesellschaft stehen. Was ich ja grundsätzlich, ist das eine schöne Idee, aber weißt du, das ist dann immer so, wenn du dann nebenbei.
Aber hast du denn die, das, ist das nicht, also ich meine, ich finde, das sieht man halt, also das sieht man auch sehr selten, finde ich, ne, dass halt diese Art von Menschen, also auch wirklich dieser, ich will es gar nicht so sehr Armut nennen, ich glaube, die schätzen sich auch gar nicht als arm ein. Das ist ja auch so ein Ding, ne, das
Das war sowieso das
ist ja auch
Komische.
ein
Die
Lifestyle, ne?
einzige, die wirklich down war, war ja Frances McDormand, weil die anderen waren ja eigentlich alle recht positiv. Sie hatte in dieser Trauer natürlich nach dem Tod ihres Mannes sehr gehangen. Und ich fand halt sie ist ja wahrscheinlich auch,
Aber sie war
man
ja auch
sagt ja, sie ist
neu
der,
dazu, ne? Sie
sie war auch
musste
der
das ja
einzige
alles lernen.
fiktionale Charakter. Sie war ja auch
Ja,
der
genau.
fiktionale
Und
Charakter.
Dave Strahan oder wie er heißt? Der auch.
Der auch.
Der Boyfriend-ish Type.
Den ich auch sehr mochte.
Ja.
So für mich war das halt so, die anderen waren eigentlich sehr glücklich und positiv, was für mich so der True American Spirit ist. Und diese politische Note, die da man reinlesen kann oder nicht, für mich war sie da mit der wunderschönen Fotografie. Aber das ist wieder so das Thema. Dann hast du diesen Kameramann, der macht diese Sozialkritik oder Gesellschaftskritik. Und im nächsten Moment dreht er in der nächsten Woche nach dem Film einen Werbespot für Adidas oder Mazda und verkauft genau diese Kapitalismusprodukte, die sie auf der anderen Seite kritisieren, für die großen Firmen, die ja angeblich immer die Treiber sind für diesen Split zwischen Arm und Reich. Und ich finde, da macht man sich ein bisschen zu einfach, meiner Meinung nach, weil wenn man so ein bisschen die Hintergründe anschaut, ist es für mich so halt, wo ich dann sage, so ja, weißt du, das ist wie sagt man so schön, so ein schöner Salonsozialismus. Man sitzt dann in seinen Hollywood-Villen und geht mal raus in die Landschaft und macht mal ein paar Filme über die
Aber wenn
Arbeiterklasse.
du dir The Rider anguckst, zum Beispiel von Chloe Zhao, die macht das, also die macht das ja nicht zum ersten Mal in dem Sinne. Also die hat ja schon immer, ich finde, die zeigt wirklich so einfühlsame, durchdachte hier Direction in den Sachen. Und dann, wie gesagt, obendrauf mit dem Soundtrack, der finde ich super passend war. Und dann wie gesagt, die Cinematografie und die Bilder, die einen so richtig, sag ich mal, nicht einlullen, aber so reinholen. Das Erlebnis der hier Open Road, ne, der Straße einfach zu fahren, zu machen, die Schönheit des Landes einzufangen. Aber ich finde, es führt nicht zu einer Escapist Fantasy, sondern
Gar nicht, im Gegenteil.
genau, und zeigt uns, ne, was er leicht dazu führen kann, zu sagen kann, so, oh, das ist Amerika, das ist das schön, das ist geil. Aber es zeigt das dann wieder mit den Leuten und auch den einzelnen Sachen, die passieren, ne, in diesem Vanlife, wie mit dem Eimer, dass sie einen Eimer machen muss und so ein Zeugs. Ne. Das ist alles so, zeigt die Perspektive wirklich aus der Richtung von dieser Person. Und das fand ich einfach gut umgesetzt. Und ich finde, das ist gar nicht, weil es müssen auch Geschichten erzählt werden, ne, aus allen Perspektiven. Und ich finde, das ist sehr authentisch und sehr nah dran, so. Also würde ich jetzt behaupten, lebe jetzt kein Nomadenleben. Ich kann nicht genau sagen, ob das genauso ist, aber ich fand es schon wirklich sehr dicht dran. Und auch das, was ich gehört habe von den Dreharbeiten, dass die halt dann theoretisch am Tag vorher Scouting gemacht haben für die, sag ich mal, für die nächste Szene oder beziehungsweise für den nächsten Rastplatz, wo die filmen wollen und so weiter und so fort. Das war ja irgendwie, ich habe gehört, dass Chloe Zhao dann immer hingefahren ist nächsten Tag, hat die Leute da interviewt und dann wusste sie nächsten Tag, mit welchen Leuten sie dreht. Und dann kam halt Frances McDormand dazu. Und das ist halt so, also hat wirklich diese Authentizität für mich gehabt und hat gar nicht dieses, sag ich mal, das Politische kam in dem Falle nicht so in your face durch. Und ich fand, das war gut daran angelehnt. Und deswegen sehe ich das gar nicht zum Beispiel so, ne?
Es ist, wie du es gesagt hast, es ist nicht in your face, aber wenn man es lesen will, kann man es lesen und kann man es auch sehen. Und,
na klar, aber hast du denn, also dann wäre meine andere Frage, ja. Wenn du dir Get Out anguckst, empfindest du das genauso und scheiße zum Beispiel?
Ich habe mir Get Out, glaube ich, ich konnte nicht zu Ende schauen, so, deswegen kann ich nicht wirklich beurteilen. Ja. Das war auch nicht mein Ding, so, deswegen konnte ich nicht zu Ende schauen. Deswegen könnte ich jetzt gar nicht sagen, was.
Aber
was
du weißt ja, was ich meine, mit der politischen Message, dahinter steckt und trotzdem verpackt ist als Film. Weißt du, was ich meine?
Was du meinst.
Ist sowas denn halt doof für dich, oder?
Nee, nicht immer grundsätzlich, aber es sind Dinge so, wie gesagt, ich habe ja das Thema gesagt, so, es gibt wie soll ich sagen, scheinheilige politische Statements, wie gesagt, weißt du, in der Villa sitzen in Hollywood mit deinen Agencies, die super Deals machen, in einer Woche drehst du ein sozialkritisches, gesellschaftskritisches Drama, wo du den Kapitalismus kritisierst, und nächste Woche machst du für Mazda und Nike Werbespots.
Aber macht sie das? Kameramann, das ist die Frage.
Der Kameramann macht das, und sie wird bestimmt auch nicht morgen Nein sagen, wenn Amazon ihr sagt, du, mach mal bitte für uns eine tolle Serie. Und weißt du, das ist, was hat Ricky Gervais hat so schön gesagt? I mean, you say you're woke, but the companies you work for run sweatshops in China. Weißt du, was ich damit sagen will, es ist ja, immer für mich so ein bisschen scheinheilig,
das müssen wir mit Fakten überprüfen. An dieser Stelle, ob das wirklich
so ist. Ich hab extra gecheckt gestern. Ja? Der Kameramann ist in der Agentur, das ist ja ihr Partner, ja. Der Kameramann. Und die Bilder sind wirklich schön, wahrscheinlich auf einer super schweineteuren Alexa mit Carl Zeiss Optiken, die 150.000 Euro das Stück kosten. Übrigens super kapitalistisch, weil das sind alles privatwirtschaftliche Unternehmen. Aber damit kreierst du diese krassen geilen Bilder plus den Beleuchtern und diesen krassen Lichtern und. In der Post von krasser Software nochmal gegradet. Das ist für mich immer so ein bisschen... Das ist für mich immer so ein bisschen scheinheilig, so das zu kritisieren, aber im nächsten Moment gehst du den Film machen für den großen Ausbeuter.
Aber ist jetzt aber guck mal, es ist nicht die, also ich finde zum Beispiel solche, die kapitalistischen Firmen sind jetzt nicht in den Mittelpunkt gestellt, weil ich finde, es ist eher der Staat, der in den Mittelpunkt gestellt wird. Der Staat, der nicht diese Menschen auffangen kann oder nicht auffangen möchte und sie zur Vertreibung zwingt. Und ich finde, es ist eher eine Kritik gegen die USA selbst, und die USA ist ja nicht, also quasi schon sind die am Kapitalismus schuld, aber ich finde, Amazon ist noch was anderes als die USA. Weißt du, was ich meine?
Jetzt kommt ein sehr guter Punkt. Der nächste Punkt. Wer wird dann zu kritisieren? Also die Regierung der Vereinigten Staaten. Aber wer hat denn die Handelsabkommen so geöffnet damals, dass alles nach China, zu den Sklaven nach China transportiert worden ist, damit die dort für ein Apfel und ein Ei mehr Geld machen können? Und dadurch sind die ganzen Firmen, die in Amerika dieselben Sachen hergestellt hatten, alle pleite gegangen. Also wer hat das denn freigemacht? Wer hat das denn zugelassen? Ne? Wer war denn damals die verantwortlich, die gesagt haben, okay, China, du kommst rein in dieses Handelsabkommen, wir dürfen jetzt bei euch die Sachen herstellen vor 20 Jahren, als es beschlossen worden ist. Das sind ja dieselben Leute, für die dann Campaign gehen. Ja, das waren ja die waren ja auf der Democratic Agenda, und die Firmen, also die Politiker, die sie ja kritisieren, sind die, für die sie dann als dann zum Funding gehen, für die Campaign und. Also das ist auch dann erst recht scheinheilig, weil die Firmen werden ja alle geschlossen, weil du es ja in Indien oder in China für ein Apple und ein Ei produziert kriegst, und dadurch müssen die Firmen die Fabriken in Amerika schließen. Ergo bist du selber mit daran schuld, was du hier verursachst und was du dann später kritisierst, weil du hast ja für diese Politik auch Werbung gemacht. Und das ist ja in Hollywood, ist ja sehr liberal, das ist ja kein Geheimnis. Wurde das damals eingeführt? Weil dann sage ich mir so, okay, aber ihr habt das ja selber so gewollt. Jetzt kritisiert ihr das. Wen kritisiert ihr denn dann genau? Ihr kritisiert ja euch selber.
Ist das nicht in der theoretisch eine andere Generation? Also ich würde mich jetzt trotzdem nicht gleichsetzen mit, wenn ich Filme machen würde, mit den Hollywood-Machern von 1930, nach dem Motto, weißt du, was ich meine?
Aber Frances McDormand ist jetzt dem Alter vor 20 Jahren, als es mit China losgegangen ist, um die 2000er, 1999, 2000 herum, als diese Entscheidung getroffen wurde, dass man in China produzieren lassen kann und. Als kommunistische Diktatur, wohlgemerkt, war das waren es ja sozusagen Leute, die damals auch aktiv in der Politik am Campaign waren, und die sind ja auch immer auf diesen Dinners von Democratic President Candidates und so weiter. Also wen kritisieren Sie hier? Sie sind selber verantwortlich dafür, dass die Fabrik, die Sie jetzt geschlossen haben in diesem Empire-Denk, und das ist für mich, wo ich sage, es ist scheinheilig. Grundsätzlich eine richtige Sache, diese armen Menschen, die da zu leiden haben drunter, dass da was falsch läuft, ist richtig. Aber weißt du, es ist auch eine bewusste Entscheidung. Ist das wirklich Amerika? Wenn ich die Farbe runterdrehe und das Bild entsättigt und trostlos, weißt du, aussehen lasse, das ist schon, finde ich, eine gekonnte, als Filmemacher muss ich jetzt sagen, eine gekonnte Manipulation. Weil so ist Amerika für mich, glaube ich, nicht als Außenstehender. Es ist ein gewolltes, sehr deprimierendes Bild von Amerika.
Aber Sie zeigen ja auch das schöne Bild von Amerika. Also.
Wo war es für dich besonders schön zum Beispiel?
Für mich war das halt die Landschaft und die Sachen und die Menschen, die das Land ausmachen und vor allen Dingen halt ein neues Amerika zeigen und nicht das Amerika, was der American Dream war, so post-American Dream.
Aber zu wem geht sie, als es ihr richtig schlecht geht? Zu wem geht sie, als ihr Wagen kaputt geht? Zu wem geht sie da?
Ja, zu ihrer Schwester.
Und von wem holt sie?
Genau, und die Schwester?
Zu ihrer Schwester.
Und die Schwester, und aber die, sie will ja da, sie will ja eigentlich nicht hin. Sie ist gezwungen so ein bisschen, weil es keine Auffangstation gibt. Also wird natürlich Amerika kritisiert an dieser Stelle, aber sie will trotzdem sich ja gar nicht erst in das Gefüge einleben, so wie ihr das Leben vorgeschrieben wird. Und das ist ja das Problem, sozusagen. Du kannst nicht mehr träumen in dem Sinne. Das nimmt dir den Traum.
Nimmt sie das Geld trotzdem von ihrer kapitalistischen Schwester und ihrem Immobilienmaklerfreund? Genau. Sie nimmt es. Und was ist das für mich? Das ist so, ja, du findest das System scheiße, aber wenn du am Arsch bist, gehst du zum System und holst dir das Geld. Und das ist auch ein Kritikpunkt, den ich nicht verstanden habe. Da kannst du mir gerne sagen. Es wird nicht für mich erklärt, nie. Warum nimmt sie diese Hilfe von diesen anderen liebenden Menschen nicht an? Warum hat sie dieses Problem ihrer Schwester, die ihr die Hand reicht, David, der ihr die Hand reicht, von diesem, also Dave, der diesen David Strathairn spielt, den ja. Es sind so viele Menschen, die ihr die Hand reichen, und die werden immer irgendwie so komisch dargestellt wie Kriegsgewinnler, ja, also wo sie diese drei Immobilienmakler sich unterhalten bei ihrer Schwester. Die Schwester, die sie aufnimmt, die ihr diese 2300 Dollar gibt, die sie nicht hat, damit sie ihren Van reparieren lassen kann, der ihr Haus ist. Das kritisiert sie alles, findet sie alles schlimm und hasst diese Immobilienmakler, die im Grunde für sie Ausbeuter sind.
Aber hast du das theoretisch nicht gleich auch, wenn du sagst, Immobilienmarkt, Gentrifizierung, bla bla bla?
Das ist ein Bild, was meiner Meinung nach bewusst ist. Natürlich gibt es die schwarzen Schafe überall. Es gibt überall Menschen, die gierig sind. Da ist keiner eine Ausnahme. Das ist ein menschlicher Zug. Ja? Also ich sage mir so, aber es war natürlich bewusst so gemacht, dass man die so klischeehaft dargestellt hat, weil jeder Immobilienmakler ist ja ein schlechter Mensch, nur weil er ein Immobilienmakler ist.
Nee, das will ich nicht sagen. Es ging ja allgemein um die. Also man müsste sagen, ist ein Immobilienmakler gleich ein schlechter Immobilienmakler? Ich würde da nicht Mensch einwerfen, weil ich meine, darum geht es ja nicht. Am Ende des Tages ist ja die Kritik an, sag ich mal, das. Oder beziehungsweise man verallgemeinert da an dieser Stelle, logischerweise.
Aber sie nimmt das Geld trotzdem. Sie kritisiert diese Menschen, aber sie nimmt das, was sie nicht hat, von denen trotzdem. Dafür sind sie gut genug. Und dann sage ich mir so, ist dann vielleicht in deinem Weltbild vielleicht was nicht in Ordnung? Es ist nicht immer nur das System. Und ich habe immer ein Problem, wenn Menschen immer sagen, es ist nur das System schuld. Das System bis zu einem gewissen Grad hat auch Schuld. Aber wer ist denn das System?
Aber das finde ich zum Beispiel, gerade ja gut an dieser Stelle, weil wenn du dir da anguckst, dass das System ihr egal ist und dass sie das Vanlife dann nimmt. Und sie, wie gesagt, wir sehen sie auch andauernd arbeiten, damit sie sich Stellplätze leisten kann, damit sie sich irgendwie allgemein Benzin leisten kann oder sonst sowas, dass sie in Richtung Süden fahren kann und da einfach ein bisschen besser leben kann und so weiter und so fort. Und da arbeitet sie ja für und da geht sie dann auch hin und so, aber es ist, ich meine, ne, sie nimmt ja dieses Leben gar nicht mehr an eigentlich.
Aber jetzt kommt's. Guck mal, es wird so getan, sie arbeitet, sie hat eigentlich keine Ausgaben, sie wohnt in einem Van, sie lebt auf einem Rastplatz, sie isst wenig, sie geht nicht irgendwie teuer essen oder sonst wie. Trotzdem hat sie nie Geld. Und ich sage mir so, da stimmt irgendwas nicht, weil ich meine, Amazon hat zwar keine Gewerkschaft, aber soweit ich weiß, zahlen die trotzdem richtig gut.
Ja, aber saisonale Arbeiter, weil sie arbeitet doch immer nur 3 Wochen, wie viel waren das, über Weihnachten?
Sie hat ja auch einen Van, der ihr Haus ist, und sie zahlt ja jetzt nicht die normalen Kosten. Und du hast eine Kantine dort, du kriegst wahrscheinlich das Essen. Sie hat trotzdem nie Geld. Und ich sage mir so, dieser Lifestyle ist doch so günstig eigentlich. Wieso hat sie nie Geld? Ist es wirklich das System? oder ist es was anderes?
Naja, keine Ahnung,
Und
ich
für
weiß
mich.
jetzt nicht, was die Gallone kostet an Benzin, was das.
Also ich habe gestern geguckt, extra wegen dem Film,
Ja.
weil ich habe mich extra versucht, noch ein bisschen. $15 zahlt Amazon pro Stunde. $15 ist weit über dem Minimum Wage.
Aber
Und
ist das für saisonale Arbeiter? Was ist das?
das ist egal, also für diese
Ja.
Low-Entry-Jobs, so also Low-Level-Entry-Jobs, wo du dann halt im Paketservice im Warehouse bist. Aber $15 die Stunde ist so Einstiegsgrenze. Und das ist ja nicht wenig. Und die arbeitet ja immer weiter. Sie geht ja nicht von, sie hört ja nicht auf, sie geht ja von einem Job zum nächsten. Und da fand ich, das hat der Film nicht so genau erklärt. Warum ist sie immer am Existenzminimum? Sie gibt ja nichts aus, aber sie arbeitet auch. Sie ist ja nicht irgendwie 6 Monate dann frei. Und das zeigt für mich so, dass was dargestellt werden
Aber mit der
soll.
saisonalen Arbeit, da ist sie doch schon relativ oftmals immer nur für einen Monat, 2 Monate höchstens angestellt. Also ich hätte behauptet, dass sie
Aber sie arbeitet ja
ein
in
halbes Jahr
verschiedenen
nicht
Jobs.
arbeitet.
Du siehst ja, dass sie, aber das wird nicht gezeigt. Sie siehst sie ja immer in Jobs. Sie ist in dem
Aber zum
einen Job,
Beispiel am
dann ist sie bei
Ende,
Amazon.
wenn sie bei David ist, da arbeitet sie nicht.
Ja, bei David, und sie kann da ja auch umsonst leben. Dadurch braucht sie auch kein Geld. Sie kann dort wohnen und leben umsonst. Aber das nimmt sie ja auch nicht an. Und da frage ich mich so, warum? Das wird in dem Film nicht
Na,
beantwortet.
vielleicht,
Man
also,
fühlt
ne, das
sich.
ist ja, ich meine, das ist ja wie in Inception beantwortet mir auch nicht, ob er jetzt geträumt hat oder nicht. Also, ne?
Nee, das kannst du deuten, so oder
Siehst
so.
du,
Das
und
ist mit Absicht so
ich würde
gemacht.
jetzt, ja genau, aber ich würde jetzt auch
Aber bei
deuten,
ihr.
dass sie einfach in dem
Aber
System
nicht.
Familie, in dem System Gesellschaft nicht klarkommt und jetzt ihren Ausbruch sucht und dann versucht, eine Art neue Familie zu finden, was sie mehrfach versucht, was nicht klappt, aber sich trotzdem mit der Straße, die Straße ihre Familie ist. Und die Leute, die sie am Rand trifft, sind interessant, aber es sind nicht trotzdem nicht ihre Familie und ihr Van ist ihre Familie. Das ist die Interpretation für mich an dieser Stelle.
Für mich ist halt so, sie kann diese Liebe nicht annehmen, die ihr eigentlich fehlt. Sie
Genau,
ist
das auch,
einsam,
ja,
so wie
das
viele Menschen.
gehört auch dazu.
Und sie wird ja im Film wird ihr 4, 5 Mal die Hand gereicht und gesagt, komm doch zu uns. Das sind Menschen, die lieben sie und wollen sich um sie kümmern. Und sie schlägt diese Hand weg und dann es auf das System zu schieben und zu sagen, das System ist schuld daran, dass diese ganzen Menschen
Aber
so
guck
leben
mal,
müssen. Fand ich falsch.
aber das wäre doch dann,
Also.
das theoretisch gleiche, als wenn ich jetzt sagen würde, okay, du möchtest jetzt einen Film machen, aber du machst den nur so, sonst hast du Pech. Dann musst du zusehen.
Wie meinst du das nochmal? Habe ich nicht
Naja,
verstanden.
wenn ich jetzt sagen würde, ja, du musst dich beim Medienboard Berlin-Brandenburg anmelden, du musst nur über uns, da musst du vorher erstmal dein Skript einreichen, dann musst du das machen und so weiter und so fort. Und vorher darfst du nicht anfangen zu drehen.
So ist es ja eigentlich auch lange gewesen. So konnte man es, weil der Film so teuer war. Jetzt geht es ja mittlerweile auch ohne,
Richtig,
aber.
aber du weißt ja, was ich meine. Also du dürftest jetzt nicht einfach einen Film einfach so drehen. Du dürftest jetzt nicht mit dem Handy rausgehen und deinen Film drehen. Das kannst du ja machen.
Ja,
Egal, ob du
das
da,
ist Gott sei
ne?
Dank.
Wir reden nicht von dafür, ob er ins Kino kommt oder wer auch immer dafür, ne, fördert oder was auch immer, sondern ich kann hier mein Video drehen und du kannst bei YouTube hinpacken. Wenn jetzt YouTube aber sagen würde, nee, das darf maximal 25 Minuten und 30 Sekunden sein, sonst darfst du es nicht ausstrahlen. Es muss das YouTube-Logo zu sehen sein, es muss das alles zu sehen sein. Das ist ja, worauf du dich mit eingibst, wenn ich sage, ich möchte das machen, die reichen mir die Hand und sagen, dann produzieren wir deinen Scheiß.
Aber ich konnte es halt nicht nachvollziehen, warum sie es nicht macht. Das wird auch im Film für mich nicht wirklich erklärt und
Aber
das
würdest du
ist
das machen?
sehr.
Das ist ja meine Frage dann. Würdest du das machen? Würdest du sagen, ja, okay, YouTube muss drin sein und es darf nur 25 Minuten 30 sein und ich muss das genauso machen, wie YouTube mir das vorschreibt, sonst kriege ich kein Video raus. Sonst darf ich kein Video
Also
veröffentlichen.
so ist es ja nicht im Film. Sie kriegt ein Gästehaus, sie kann dort frei leben
Ja, aber im
und.
Prinzip ist es doch aber das, dass du dich einschränkst, dass du dich einstellen musst auf das Leben von anderen, dass du dich einstellen musst auf die Gesellschaft und dass du so leben musst, wie die Gesellschaft das vorschreibt. Und das ist ja, finde ich, der Ausbruch
Das
aus dieser Gesellschaft.
muss sie auf den Parkplätzen auch. Sie wird ja mehrfach weggescheucht
Genau, und
von
deswegen macht sie
Parkplätzen.
Seminare, wie sie lernt, da rumzukommen und so weiter und so fort. Warum darf sie da nicht stehen? Warum darf sie
Darf
da
sie
nicht
aber.
stehen?
Der eine Parkplatz, da dürfte man halt nicht wohl übernachten,
Ja,
haben
genau.
sie
Warum
gesagt.
darf
Und
man
es
nicht
geht
einfach auf dem Parkplatz übernachten?
ja. Da musst du die Leute fragen. Ich
Siehst
weiß
du,
es
aber
nicht,
du
aber.
siehst, worauf ich hinaus will, oder? Du kannst natürlich
Also ich
auch
meine,
genau
da hat sie genauso
andersrum.
Limitierung. Da hat sie ja genauso Limitierung. Also die hat ja Limitierung, gibt es ja überall. Aber so wie es halt dargestellt wurde, es war so ein sehr depressing Look
Fand ich überhaupt nicht, ey.
auf das Leben. Fand ich persönlich. Fandst du, sie war glücklich in dem Film? Wirkt sie glücklich in dem Film?
Nicht, also glücklich wäre, also an gewissen Stellen schon. Also nicht die ganze Zeit, da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich meine, dadurch, dass sie quasi dieses Leben lernt, ist das schon was anderes, ne? Aber dass sie von einer anderen Perspektive kommt. Aber wenn wir jetzt die Leute angucken, die auf der Straße leben, diese Laiendarsteller, ich fand, die waren alle glücklich.
Die waren ja echt. Und das fand ich eben, das war wieder diese Hollywoodisierung. Ihr Charakter, der fiktional ist, wird viel deprimierender dargestellt und wir folgen ja ihr.
Ja, aber ich
und
finde,
sind ja immer bei ihr.
Durch die Länge, wie sie erst auf der, sag ich mal, auf der Straße ist sozusagen. Ich finde, das ist der Unterschied, weil natürlich machst du dir am Anfang Sorgen. Bis du endlich zu dieser Realisation kommst, ey, die Straße, das ist genau mein Ding, da bin ich glücklich, so. Weißt du, ich finde, das dauert halt.
Sie wird nie glücklich für mich.
Ja, genau. Und ich finde,
sie wirkt immer unglücklich.
Gegen Ende, wo sie abgeschlossen hat damit und wo sie das Haus nochmal besucht, dass da an dem Punkt, fand ich, hat sie realisiert, oh shit, this is it, so. Und da war der Punkt, an dem sie wirklich im Einklang damit war.
Aber interessant, so siehst du ja, jeder sieht den Film anders. Für mich war das halt so, für mich nochmal so, sie kann nicht Liebe annehmen, das war für mich so das Hauptproblem, sie kann nicht die Liebe annehmen um sie herum, die ihr gegeben wird. Und deswegen ist sie lieber alleine auf dem Weg, aber glücklich ist sie da auch nicht. So wirkte das für mich und das wirkte für mich sehr deprimierend. Also ich hatte wirklich das Gefühl, und wenn ich mir anschaue, so, der Film hat ja 3 Oscars bekommen, bester Film, beste Hauptdarstellerin.
Fair enough, ja. Yeah.
Und was war das beste Kamera? Kamera war wirklich toll, schöne Bilder. Ja. Ich weiß nicht, wann ist der gestartet im Kino? Der lief in Amerika schon letztes Jahr. Der lief
in Toronto 2020 und dann glaube ich im Februar, Anfang Februar
war es, glaube ich. Okay, aber der lief ja, da hat er schon die Awards gehabt, also auch Oscars und so, glaube ich.
Nee, das war ja noch nicht. Nee, April waren Oscars.
Das war dann wann? Dieses Jahr oder wann hat er die bekommen?
Ja, dieses Jahr, genau.
Dieses Jahr, okay, alles klar. Okay, kommt der nochmal in Amerika ins Kino oder?
Im Februar lief
er im Kino. Der war schon durch. Okay, na gut, dadurch, dass Corona war, kann man nicht wissen, ob das, aber der war ja kein Erfolg an den Kinokassen. Jetzt weiß ich nicht, wie voll die Kinos sein durften und so. Es war auch nicht etwas, was man so unbedingt, es gibt viele Filme, so als Beispiel It's a Wonderful Life von Frank Capra, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Okay. Das sind für mich Filme, die behandeln diese ganzen ernsten Themen des Lebens wundervoll, aber unterhaltsam und unterhalten und trotzdem auch mit sehr düsteren Momenten und wo du als Figur, also als Zuschauer den Menschen folgst und komplexe, sehr schlimme Dinge mitnimmst, von Selbstmord im Jahre 1947, wann wurde sowas in einem Film thematisiert, da macht es für mich viel besser und unterhaltender, sodass ich trotzdem dieser Geschichte folge. Ich für mich hätte ich jetzt diesen Film, ich hätte mir wahrscheinlich nicht unbedingt angeschaut, sage ich ganz ehrlich, weil ich nicht die Zielgruppe bin, aber es ist ja auch interessant, dass man da unterschiedliche Ansichten dazu hat, weil für mich zieht so ein Film zu sehr runter und als Zuschauer, der ich, sage ich mal, wer ist die Zielgruppe von dem Film? Will ich als normaler Mensch, der arbeiten geht, nach 8 Stunden mit Stress bei der Arbeit, will ich mir nochmal 1,5 Stunden schlecht fühlen? Das ist so, wo ich mich sage, so...
Guckst du am Samstag, da hast du noch nicht gearbeitet.
Ja, da muss ich so einkaufen gehen, Lebensmittel. Ich weiß noch, wie es ist. Am Samstag arbeitest du dann die Sachen für die Wohnung ab. Nein, aber ne, so sieht man ja die Filme unterschiedlich und für mich war das halt so, für mich war der sehr, sehr deprimierend.
Okay.
Schön fotografiert, aber sehr deprimierend.
Fair enough. Dann kommen wir mal zu einer Entscheidung und Rating dieses Films. Von 10 Punkten, wie viel würdest du vergeben für diesen Film?
Das ist sehr subjektiv natürlich. Für mich, ja, ich würde sagen, es gibt so einige Pluspunkte wie die Kamera, den Mut, mit Laien zu arbeiten, den Mut, das in so einem Hollywood-Gerüst rauszubringen. Das sind schon mal viele positive Aspekte. Ich erkenne auch ihr Wohlwollen, dass sie die Menschen positiv darstellen wollte. Für mich als Unterhaltungsgesamtwerk würde ich sagen, mit den Messages, warum ich die auch fragwürdig finde, würde ich insgesamt sagen, vielleicht 4 oder 5 von 10 Punkten in meinem Rating.
Okay, gut. Das ist natürlich krass, weil ich glaube, das Schlechteste, was ich immer gebe, ist so 4 von 10 und das ist dann so Cosmic Sin 2021 Bruce Willis Frank Grillo schlechtester Film, den ich jemals gesehen habe.
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja, ist fürchterlich. Don't waste your time. Das ist wirklich waste of time. Jedenfalls, ja, bei mir sind es ganz, ganz anderes Ende. Bei mir sind es 10 von 10 Punkten an dieser Stelle. Ich fand den Film grandios, gehört zu den dieser Top 3 Filmen 2021 für mich. Ich habe mich total abgeholt gefühlt. Ich konnte mich reinversetzen. Es war für mich authentisch. Ich fand, es war ein schönes Bild von Amerika gezeichnet, dem, sag ich mal, was die Zukunft beziehungsweise das jetzt in Amerika ist. Und ja, super Ding. Definitive Empfehlung, läuft es in den Kinos. Also wer sich auch eine Meinung bilden möchte, um konträr zu unseren Meinungen vielleicht das Ganze sich anschauen möchte, tut's in den Kinos. Es lohnt sich, meiner Meinung nach. Also es wird, alleine für die Bilder lohnt sich zumindest.
Die Bilder sind schön,
da sind wir uns ja einig.
Einige.
Gut, dann Leute, dann vielen Dank, Murat, dass du da warst. Es war ein Vergnügen. Wir haben sehr heiß und lange diskutiert, was immer sehr schön ist.
Ja, hat Spaß gemacht mit dir.
Ja, fand ich auch. Ich habe eine sehr gute Zeit gehabt.
Und sorry, wenn ich deinen Film jetzt, den du so toll fandest, aber ich finde das manchmal ganz gut, wenn man auch mal unterschiedliche
Sichten hat. Das macht Raum für Diskussionen.
Gene Siskel und Roger Ebert, du kennst die beiden, ne?
Genau.
Das Kritiker-Duo, so muss es auch manchmal sein.
Eben, genau. War alles vollkommen okay. Und ich meine, da können wir gerne anderer Meinung sein. Das ist, dafür macht es ja Spaß. Das haben wir gesagt, ja, ist ein geiler Film. Sieht toll aus, super Schauspiel, geil, gut, 10 von 10, ciao. Wäre ja einfach gewesen dann, ne? Aber ja. Gut, haben wir schön eine halbe Stunde diskutiert. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder, Leute, mit dem nächsten Podcast. Murat wird wahrscheinlich nicht dabei sein und meine Kollegin Julia zurück sein, aber das müssen wir nochmal gucken, was ist. Oder ich habe vielleicht einen anderen Gast, der auch überraschen kann. Und ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal, Murat, dass du da warst. Und darfst du gerne nochmal am Ende jetzt sagen, wo Leute dich finden vielleicht oder wo Leute Ausschau halten sollen für deine Sachen?
Sehr gerne, vielen Dank, mein Lieber. Also hat Spaß gemacht, auch von meiner Seite. Mit dir macht es immer Spaß zu sprechen. Danke. Über Filme. Mich findet man bei Instagram, Facebook, überall Murat Ünal einfach suchen oder Hollywood Türke, dann findet man mich auf YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn und da kann man sich gerne mit mir connecten und mir auch seine Meinung schreiben oder auch gucken, was ich mache. Ansonsten komme ich auch gerne wieder. Ich finde es toll, was du machst. Es ist Wahnsinn, danke, was du alles abarbeitest. Das ist unglaublich.
Ich gebe mir Mühe. Super. Leute, macht's gut. Habt eine schöne Woche. Ciao, ciao.
Ciao.